Herzlich willkommen bei Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und mit Florian.
Wir sind bei Folge Nummer 87 angelangt, unseres Podcasts über das Universum. Wir haben noch ungefähr 13 mal 2 Wochen bis zur Folge 100, aber damit beschäftigen wir uns jetzt noch nicht, sondern wir beschäftigen uns mit dem Universum. Es gibt jede Menge Dinge zu erzählen über das Universum. Wir könnten, hätte ich gedacht, anfangen mit einem kleinen Raumfahrt-Update und schauen, was all die Raumsonden so treiben, die in den letzten Wochen und Monaten ins Weltall gestartet sind.
Da war ja einiges los, ja?
Da war einiges los. Also die Raumsonde Chandrayaan 3, die zum Mond geflogen ist, die auch am Mond angekommen ist, die auch auf dem Mond gelandet ist und dort auch einen Mondlander abgesetzt hat, die ist immer noch am Mond. Die bleibt auch dort. Meines Wissens nach fliegt die nicht mehr weg, aber sie ist immer noch im Schlafmodus und wird mal schauen, irgendwann demnächst aufgeweckt, wenn es denn klappt, oder ist vielleicht schon aufgeweckt worden, wenn diese Folge erscheint, das wissen wir nicht, aber da läuft noch alles. Auch die zweite indische Raumsonde, Chandrayaan 3 war ja eine indische Raumsonde, die zweite indische Raumsonde, die kürzlich gestartet ist, Aditya L1, die zur Sonnenbeobachtung dient, auch die ist noch damit beschäftigt, Schwung bei der Erde zu holen, bevor sie dann in Richtung ihres Beobachtungspunktes zwischen Erde und Sonne fliegt. Also ich glaube, die macht 4 Runden um die Erde und holt da jeweils Schwung, bevor sie sich dann weiter hinaus wagt, und sie hat gerade 3 dieser Runden erledigt und die 4. steht irgendwann bevor. Das heißt, da müssen wir auch noch ein bisschen warten, bis was passiert. Aber es gibt was Neues. Es gibt etwas, wie so oft in diesem Podcast, was schon passiert ist, für den wir aber noch nicht erzählen können, weil die Folge noch nicht erschienen ist. Weil unsere terminliche Situation so, ja, durcheinander ist, dass wir es selten schaffen, kurz vor der Veröffentlichung aufzunehmen. Jetzt sind es zwar nur gut 2 Wochen vor der Veröffentlichung, aber das reicht schon. Wenn die Folge erscheint, ist der 26. September des Jahres 2003 und am 24. September 2003.
Aber wir sind noch dazu 20 Jahre in der Vergangenheit.
2003, nein, ach Gott, 2023. Ja, keine Ahnung, was ich erzählt habe.
Also so weit hinten sind wir auch wieder nicht.
Ja, also wir schreiben, wenn ihr das hört, am Tag der Veröffentlichung, den 26. September 2023. Und 2 Tage vorher, am 24. September 2023, ist etwas passiert. Weißt du, was da passiert ist?
Ich habe keinen blassen Schimmer.
Es hat mit Asteroiden zu tun, aber es ist ausreichend beeindruckend, dass du es eigentlich auf dem Kalender haben könntest.
Fliegt irgendein Ding an der Erde vorbei.
Nein, eben nicht. Das Ziel ist, dass dieses Ding nicht an der Erde vorbeifliegt.
Ah, ist das da, kommen da die, ist das der Sample Return?
Ganz genau, ganz genau.
Ah, ich kenne mich ja doch aus.
Die Raumsonde Osiris-Rex. Die im Jahr 2016 ins All geflogen ist.
Boah, ich kann mich erinnern, wie wir da schon mal davon geredet haben. Ja. Und da waren es noch irgendwie 2 Jahre oder so, bis sie dann bei der Erde angekommen ist. Ja. Das ist alles noch so weit in der Zukunft. Und jetzt ist es soweit.
Ja, die ist zum Asteroid Bennu geflogen, ist dort ja nicht gelandet, aber sie hat dort quasi so aufgesetzt, hat den so ein bisschen, ja, ein bisschen was abgekratzt von dem Asteroid.
Aufgewirbelt.
Hat Proben gesammelt dort von dem Asteroid und sich dann wieder auf den Rückweg zur Erde gemacht, um diese Proben hier abzuliefern. Und das soll am 24. September passiert sein. Das heißt, da werden über Utah in den USA wird diese Probe abgeworfen. Also natürlich jetzt, die schmeißt da nicht einfach nur irgendeinen Dreck runter, die sind schon irgendwie entsprechend versiegelt. Und so weiter, weil man ja das untersuchen will. Das Ziel ist ja wirklich, Material von einem Asteroid zu bekommen, der nicht eben als Meteorit auf der Erde eingeschlagen ist, sondern wirklich direkt frisch ab Hof den Meteorit, den Staub, das Material einsammeln zu können, das wirklich ursprüngliche Material, das wir hier mal in Ruhe analysieren können. Das ist das Ziel und wir können hoffen, wir gehen davon aus, dass alles geklappt hat. Also die sollte eigentlich nicht kaputt gehen, diese Kapsel.
Und wie passiert das? Mit Fallschirm?
Oder genau,
mit ist Fallschirm. Ist die Kapsel so robust, dass sie einfach reinknallen
kann? Ich nehme an, wenn ich sowas konstruieren würde, würde ich so robust konstruieren, dass es einfach reinknallen kann, aber es soll trotzdem mit einem Fallschirm runterkommen.
Okay, und was passiert mit Osiris Rex? Osiris Rex darf nicht wieder nach Hause, sondern verglüht und
Vergnügen, glaube ich, tut die gar nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, sie haben einen Plan. Okay, die Wikipedia ist gerade tot. Das heißt, wir müssen den Podcast beenden. Ich kann nichts mehr nachschauen live.
Das war's. Tschüss. Florian tut nämlich immer nur so, als würde er alles wissen. In Wirklichkeit ist er ein Quick-Googler-Wikipedia-Year.
Genau. Nein, mhm. Ich weiß schon was. Aber jetzt geht's wieder. Die Wikipedia, alles gut. Kann ich rausschneiden. Nicht raus. Ich glaube, mich zu erinnern, dass Osiris Rex eventuell weitermachen soll. Genau. Osiris Rex bekommt eine Extended Mission. Osiris Rex wird nicht bei Osiris Rex heißen, sondern Osiris Apex. Und Osiris Apex ist auch eine ziemlich coole Sache. Osiris Apex steht für Osiris Apophis Explorer.
Oho. Der Todbringer, oder?
Naja, ist das nicht der? Ja, der bringt uns nicht den Tod, bringt keine Gerüchte hier. Das ist der Asteroid, der im Jahr 2029
genau,
an einem Freitag, dem 13. In ungefähr, ich glaube, sind ein bisschen über 30.000 Kilometer Abstand an der Erde vorbeifliegt.
Das ist die Realität, die ist immer besser als die Fiction. Man könnte sich's nicht ausdenken, oder? Das Ding fliegt am Freitag, den 13. schon deutlich an der Erde vorbei, aber ich meine 30.000 Kilometer.
So nah ist noch kein Asteroid vorbeigeflogen, ohne dass er abgestürzt ist. Also ein ausreichend großer, es gibt schon Kleinkram, der mal so vorbeifliegt, aber Apophis ist doch ein größerer Brocken. Und,
wie groß ist der, weißt du das?
Oh, ein paar hundert Meter.
Google es schnell.
Ja. Ah. Ich weiß es gerade nicht aus. Wir haben eine Folge über Apophis gemacht, die verlinken wir in den Shownotes. Da haben wir das schon mal ausführlich besprochen. Auch die ganze Geschichte, dass man früher mal nach den ersten Bahnbestimmungen ja gedacht hat, der könnte uns treffen. Jetzt weiß man, trifft uns nicht. Und dieser Osiris Rex wird dann einen zweiten Asteroiden ansteuern, nämlich Apophis, und soll dort eben, kommt dort irgendwie so im Jahr 2029 an, wird vielleicht, wenn es klappt, in einen Orbit um Apophis gehen und dann ja so ein Jahr oder zwei lang Apophis erforschen, was auch cool ist.
Also quasi der Osiris Rex wird um, wenn es funktioniert, Apophis kreisen, genau, während Apophis an der Erde vorbeifliegt.
Ja, müssen wir schauen, wie dann das Timing genau ist, ob sie es rechtzeitig hinbringen und alles, aber es wird cool.
Das ist extrem cool. Der wird dann, kann man den dann sehen?
Apophis mit freiem Auge? Ja. Schwierig. Ich meine, es ist ja trotzdem, auch wenn er 30.000 Kilometer nah ist, ist er trotzdem nur ein paar hundert Meter groß. Also vielleicht kannst du ihn sehen mit freiem Auge. Du wirst aber genau wissen müssen, wo er ist, weil der ist natürlich auch sehr schnell. Und wenn du nicht genau weißt, wo er ist, und recht hell wird er auch nicht sein, weil wie gesagt, das ist ein kleines Ding. Also man wird ihn mit freiem Auge unter guten Bedingungen sehen können, aber man darf sich jetzt da nicht irgendwie großartig was erwarten. Das wird dann vielleicht so ausschauen wie ein Satellit. So wie
bei den meisten Himmelsobjekten. Managing Expectations ist das Stichwort, ja.
Was noch passiert? Am Mond geht's rund. Wir hatten ja wirklich zuerst die russische Mondmission, die gescheitert ist. Dann kam die indische Mondmission, die erfolgreich war. Und vor kurzem ist schon wieder was zum Mond gestartet.
Aha.
Und zwar Japan. Japan hat auch eine Raumsonde gestartet. Ja. Und zwar heißt die SLIM.
Habe ich auch noch nie gehört davon.
Smart Lander for Investigating Moon.
Da fehlt ein Artikel.
Ja, aber das ist der offizielle Name. Tut mir leid. Heißt SLIM und ist gestartet am 6. September 2023, wird aber lange brauchen bis zum Mond, ungefähr ein halbes Jahr.
Hui.
Ja, weil sie eine besonders, vorbildlich, eine besonders sprit- und energiesparende Umlaufbahn gewählt haben. Und weil er ist halt auch SLIM, der SLIM. Ja, also.
Das ist so wie diese Mini-Satelliten, die.
Nicht die CubeSats. Also er ist schon ein bisschen größer, hat irgendwie 700 Kilo ist die Startmasse. Also es ist schon ein größeres Teil, aber.
Jetzt. Aber die Bahn meine ich, ne? Das ist so wie die mit Artemis 1 mitgeflogen sind, diese CubeSats, die haben ja auch irgendwie, ich glaube, 4 Monate oder so oder was auch immer gebraucht. Ja.
Auf der Wikipedia gibt es eine Animation der Flugbahn. Also es ist wirklich so, der fliegt jetzt nicht, wie man sich es vorstellt, auf direktem Weg von der Erde zum Mond, sondern macht wirklich so eine ganz, ganz weite Kurve nach draußen, bevor er dann langsam wieder zurück in die Nähe der Mondumlaufbahn kommt. Also der holt an der Erde Schwung, wird dann quasi so weggeschleudert von der Erde, bis ihn dann die reine gravitative Flugbahn wieder zurückbringt und dann trifft er eben auf den Mond. Beziehungsweise trifft er nicht auf den Mond. Das soll ja auch entsprechend sanft landen, dieses Teil. Und hat dann sogar einen, ja, sozusagen ein Lunar Exploration Vehicle, also sowas ähnliches wie ein Mond Rover, der auch ausgesetzt wird. Also spannend, ob Japan dann nach Indien das 5. Land wird, das sanft auf dem Mond landen kann. Werden wir gespannt sein. Das werden wir dann so gegen Jahresende, werden wir das vermutlich im Podcast nochmal ansprechen können. Dezember, Januar, irgendwann darum soll die Landung sein. Ihr könnt euch übrigens, wenn ihr mehr wissen wollt über SLIM, bei der japanischen Weltraumagentur informieren. Und das kannst du auch machen, empfehle ich der Ruth, dir das anzuschauen, die Seite. Es gibt bei der JAXA, die japanische Weltraumagentur, meiste davon ist japanisch, aber natürlich haben sie auch englischsprachige Seiten. Und wenn du dir die englischsprachige Seite anschaust zu SLIM, dann schaut die eigentlich ja absolut seriös aus, wie man sich so erwartet von einer Weltraumagentur. Bisschen so ja NASA-Style und einfach so. Schöne Bilder, schöner Text. Aber du kannst dir auch die japanische Seite anschauen dazu. Und da glaubst du, du bist irgendwo, keine Ahnung, also mehr Klischee Japan geht fast nicht. Also da glaubst du, das ist irgendwie, bist in einem Computerspiel gelandet oder in irgendeinem Manga.
Wow, fetzig. Aber ich bin gerade auf der, also ich habe auf Japanisch geklickt oben in der Leiste und ja. I can see it.
Das heißt Moon Sniper, weil nämlich ein Ziel dieser Mission und was diese Mission besonders macht, ist, dass diese Raumsonde eben nicht nur einfach auf dem Mond landen soll, sondern an einem ganz bestimmten Ort des Mondes landen soll. Gut, das wollen eh die meisten, aber SLIM soll das wirklich extrem genau hinbekommen. Ja, also die landen wirklich in einem winzigen Krater. Also der Krater hat nur ein paar hundert Meter Durchmesser, glaube ich, und soll dann eben landen mit einer Genauigkeit, die bis jetzt noch kaum ein Raumfahrzeug erreicht hat. Ja, also ich glaube, Apollo 11, die Genauigkeit waren 20 Kilometer. Da irgendwo in so einem Umkreis von ein paar Kilometer hat man gesagt, wenn wir da runterkommen, dann passt es ganz gut. Bei SLIM soll es dann wirklich 100 Meter soll die Abweichung maximal sein vom geplanten Landepunkt.
Hui. Und warum wollen die genau da landen?
Weiß ich nicht, vielleicht, weil sie es können. Also...
Okay.
Nein, ja. Also sie haben sich einen sehr kleinen Krater ausgesucht. Also sie wollen aber erst mal zeigen, dass sie genau landen können, vermutlich.
Das ist ein Proof of Concept.
Ja, und sie haben sich diesen Krater ausgesucht, weil eben in diesem Krater, wollen sie halt schauen, was in diesem kleinen Krater drin ist, was da für Bodenschätze drin sind, was da vielleicht irgendwie ist, was außerhalb der Krater nicht ist und so. Also in so einem kleinen Krater war ja bis jetzt auch noch niemand drin. Also finde ich schon spannend, dass man das mal ausprobiert. Aber wie gesagt, diese japanische Seite, die ist halt echt wild. Also da heißt es eben Moon Sniper und alles bunt und...
Ja, ja. Das ist lustig. Es sieht sehr hübsch aus, aber man versteht halt leider nicht, was da steht.
Die Menschen in Japan werden schon verstehen, ja. Aber es ist halt interessant.
Finde ich schade.
Gut, bei der NASA wird vielleicht sowas noch durchgehen, wenn es eine Kinderseite ist. Die könnten noch so ein bisschen sowas Buntes, Wildes machen. Aber jetzt, dass die Europäische Weltraumagentur hier sowas quasi als offizielle Seite ihrer Mission macht, das merkt man schon, dass da ein bisschen unterschiedliche Kulturen herrschen, unterschiedlicher kultureller Hintergrund ist, was Japan angeht und was Europa angeht.
Ja, spannend. He?
Aber für alle die japanisch können, haben wir vielleicht auch eine Hörerschaft, weiß ich nicht, schaut euch gerne die japanische Seite zu SLIM an. Und wer es nicht versteht, dann schaut sich trotzdem an, gibt schicke Bilder dort.
Ja. Und es ist interessant, was ich nicht wusste, ist, dass die gemeinsam zwei ganz verschiedene Missionen ja anscheinend gemeinsam gestartet sind. Ja, weiß nicht, ob das wäre, was du jetzt als nächstes berichtet hättest.
Ich habe nur SLIM angeschaut. Von der zweiten Mission weiß ich
jetzt nicht. Das ist nämlich das Röntgenteleskop XORISM. Ach. Von dem habe ich gehört, dass es gestartet ist, aber ich wusste nicht, dass es gemeinsam mit dem SLIM
na schau
losgeflogen ist. Die sind anscheinend beide gelauncht worden. Ja, das eine fliegt zum Mond und das andere untersucht das energetische Universum.
Ja, das wird's tun. Und im energetischen Universum gibt's einiges zu untersuchen. Denn, Ruth, du musst jetzt aufpassen, also keine Angst kriegen, ja. Aber schwarze Löcher könnten näher sein, als du glaubst.
Ah.
Ist eine ganz...
Wie nah?
Ja, ich dreh dich nicht um. Nee, es gab frische Forschung, also frisch im Sinne von heute, wo wir aufnehmen. Heute am 12. September ist das veröffentlicht worden. Und zwar neue Daten von Gaia. Gaia, das tolle Weltraumteleskop, das fast 2 Milliarden Sterne beobachtet hat, ihre Position gemessen hat, ihre Geschwindigkeit bestimmt hat und von dem wir schon viele tolle Ergebnisse bekommen haben. Gaia hat sich auch den Sternhaufen der Hyaden angesehen. Den wirst du kennen als Planetariumsdirektorin. Ich weiß nicht, ob du den auch ab und zu herzeigst.
Der gibt nicht so viel her. Nicht?
Ja gut, die Plejaden sind schöner, aber ja. So, ja, die Hyaden, wenn man gut schaut, kann man sie auch erkennen. Hyaden ist halt einfach so ein klassischer Sternhaufen. Da muss man nicht großartig erklären, was es ist. Das ist ein Haufen an Sternen. Und jetzt hat man diesen Hyadenhaufen vermessen, also wir kannten den vorher schon, aber jetzt hat man halt auch wirklich die Sterne nochmal genauer vermessen, ungefähr so 300-400 Sterne sind da drin in diesem Haufen und Gaia hat eben die Position, die Bewegung dieser Sterne sehr genau vermessen und dann haben die Leute das gemacht, was sie machen, wenn sie neue Daten haben. Sie haben mal probiert, mit Computersimulationen herauszufinden, wie so ein Sternhaufen entsteht, wie er sich entwickelt. Das heißt, vereinfacht gesagt, du nimmst die ganzen Daten der Sterne, schmeißt die in ein Computerprogramm rein und dann drehst du an dem Schalter, der die Zeit schnell vorwärts oder rückwärts laufen lässt und dann siehst du, wie sich das alles so bewegt.
So also geht das.
War jetzt die sehr vereinfachte Version, wie man solche Simulationen erstellt. Aber sie haben festgestellt, wie so oft in der Astronomie, wenn da nur das ist, was man sieht, dann funktioniert das alles nicht so. Also man kann die Bewegung, die Struktur, die Form und die Größe der Hyaden nicht reproduzieren, wenn die Sterne, die man dort sieht, die Gaia gesehen hat, alles sind, was es dort gibt. Aber, und das hat man dann ausprobiert, es passt sehr gut, wenn du da so 2-3 schwarze Löcher reinschmeißt.
Okay.
Und mit deren Gravitationskraft kriegt man eben den Gravitationshaufen ausreichend gravitativ, den kriegt man den Sternhaufen ausreichend gravitativ gebunden, dass die Beobachtungen reproduziert werden können. Und es ist ja nicht unwahrscheinlich. Also wir reden jetzt nicht von supermassereichen schwarzen Löchern oder sowas, sondern ganz normalen stellaren schwarzen Löchern. Und wenn du einen Sternhaufen hast, naja, dann gibt's da auch Sterne, die vielleicht zu schwarzen Löchern werden.
Ich finde aber Gravitationshaufen jetzt gerade ein ziemlich gutes Wort. Das werde ich verwenden.
Ist okay.
Darf in das Zukunft. Darfst du aber gerne. Haben Sie irgendwie die einfach nur so ein paar schwarze Löcher rein oder quasi die erwartete Anzahl an schwarzen Löchern aufgrund des Alters und der Sternmassenverteilung so eines offenen Sternhaufens da irgendwie berücksichtigt?
Das könnte ich dir sofort beantworten, nachdem ich den Fachartikel dazu gelesen habe, was ich nicht getan habe, weil das ja jetzt nur als Einleitungsgeschichte gedacht ist.
Mehr Spenden, Leute, mehr Spenden, dann lesen wir alle Artikel, auch die für die Einleitungsgeschichte.
Nein, also ich gehe davon, er ist frei verfügbar, also man kann gern reinschauen und ich werde vielleicht auch reinschauen, man kann ja da durchaus mal eine neue Folge draus machen, da gibt es sicherlich noch mehr zu erzählen. Ich habe gerade durchgescrollt, da ist jede Menge was zu erzählen, was es da gibt. Also würde mich nicht überraschen, wenn das schon irgendwie darauf abgestimmt ist, auf den Haufen selbst, weil sonst würde es ja keinen Sinn machen, das Ganze. Aber das Relevante ist, dass bisher uns nächstgelegene schwarze Loch, von dem wir vermuten, dass es existiert, ist ja bei schwarzen Löchern nicht immer so einfach herauszufinden, ob die jetzt wirklich da sind oder nicht, weil die sieht man so schlecht. Aber das bisher nächstgelegene war ungefähr so, ich glaube 1000 Lichtjahre entfernt, grob. Die Hyaden sind knapp 150 Lichtjahre weg, ja. Das heißt schon deutlich näher.
Also so schwarze Löcher sind ja auch nicht ganz unsichtbar.
Aber wenn du so ein stellares schwarzes Loch hast, wo halt sonst rundherum nichts ist, dann tust du schwer.
Ja, aber das ist jetzt, also gut, vielleicht muss ich das Paper auch lesen, aber so ein stellares schwarzes Loch in 100 Lichtjahren Entfernung, ich meine, das ist jetzt nicht nichts, ne? Das sind jetzt keine winzigen primordialen schwarzen Löcher oder so. Das kann man ja irgendwie, also erstens, wenn da irgendwas drumherum ist, mit Röntgen- oder Radiobeobachtungen da irgendwie ausmachen. Und wenn es nah genug an uns dran ist, was es möglicherweise sein könnte bei 150 Lichtjahren, kannst du das auch mit Gravitationslinseneffekten irgendwie, könnte man das sehen, was es quasi mit dem Hintergrund macht, mit dem Sternhintergrund.
Genau, deswegen gibt's in dieser Facharbeit auch einen eigenen Abschnitt, der heißt Observational Tests. Da werden genau solche Sachen aufgelistet. Das heißt, ich gehe davon aus, dass, nachdem man jetzt mal durch Gaia gute Hinweise bekommen hat, dass dort schwarze Löcher sein könnten, dass man jetzt, wo man weiß, da lohnt sich's zu schauen, wenn man nahe schwarze Löcher finden will, dass man da jetzt auch schauen wird, natürlich, weil der Himmel ist groß, es gibt viel zu schauen. Aber jetzt weiß man so ein bisschen auch das, was du gerade gesagt hast, Gravitationslinseneffekt, Bewegung von anderen Sternen, Begleiter der schwarzen Löcher, das steht alles drin in diesem Observational Tests Kapitel. Also da wird's vielleicht entdecken wir die auch mal wirklich konkret, die Dinger, wenn sie dort sind.
Also das heißt, sie haben das alles quasi, sie haben jetzt aufgelistet, was man jetzt beobachten müsste.
Genau.
Und haben aber natürlich, also diese Beobachtungen sind noch nicht gemacht worden und sie haben auch in den Archiven nicht irgendwie gut genug und genau und Ding und so weiter, dass man da was sagen könnte.
Sie haben einfach nur die Gaia-Daten genommen, simuliert, festgestellt, das passt besser mit den Beobachtungen zusammen, die Simulation, wenn da schwarze Löcher drin sind. Und jetzt hat man das gemacht. Hm,
spannend.
So, aber das war noch, wie gesagt, nur die Einleitungsgeschichte, noch nicht die Geschichte, die ich dir eigentlich erzählen will. Das ist eine ganz, ganz andere Geschichte. Die hat, ein bisschen was hat sie auch mit dunklen Sachen zu tun. Aber bevor es losgeht mit der Geschichte, möchte ich dir was vorlesen, Ruth. Mhm. Nichts Langes, aber ein bisschen was. Also, pass auf. Hin dreht der Zeitumschwung zum Ausgebrannten der Welt, zurück der Zeitumschwung nach aufwärts wieder, noch sonnenlos die Zeit verhüllten Lichtes und schwankend nur im matten Mondgeschimmer, aus Makalis nächtigem Wolkenschleier durchzittert schattenhaft das Grundbild künftiger Welt, des Dunkels Beginn aus den Tiefen des Abgrunds, der Uranfang von Nacht in Nacht, von weitesten Fernen her, von weitesten Fernen, weit aus den Fernen der Sonne, weit aus den Fernen der Nacht, noch Nacht ringsumher.
Viel Nacht.
Ach, bist nicht zu beeindrucken von Lyrik.
Puh, du hast das jetzt ein bisschen rasant vorgelesen, finde ich, für Lyrik. Also.
Ja, das habe ich so mitgerissen. Aber es war auch eine Übersetzung.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach nicht in der Originalsprache verfasst.
Vor allem, es war eine Übersetzung, die irgendwann im späten 19. Jahrhundert gemacht worden ist. Das heißt,
ist es ein chinesisches Original?
Nein, ich kann mal probieren, den Originaltext zu lesen. Also ich kann den Originaltext lesen. Ich werde mit Sicherheit nicht den Originaltext so aussprechen können, wie es gehört. Also alle, die zufällig in der Lage sind, diese Sprache, um die es geht, zu sprechen, bitte ich um Entschuldigung. Aber ich lese dir mal ein paar Zeilen vor, dann wirst du ziemlich bald wissen, welche Sprache das ist. Also im Original heißt das, was ich gerade auf Deutsch wiedergegeben habe, so. O ke au i kahuli vela kahonua, o ke au i kahuli lole kalani, o ke au i kukur yaka kala. Das ist
hawaiianisch.
Das ist hawaiianisch, exakt. Das, was ich gerade vorgelesen habe, waren die ersten paar Zeilen des sogenannten Kumulipu. Ich verlinke in den Shownotes die komplette Version von dem Ding in hawaiianisch, wer es gerne mag, aber eben auch in Englisch. Und ich glaube, ich habe sogar eine Online-Version auf Deutsch, diese aus dem 19. Jahrhundert. Aber das ist ein ziemlich interessantes Ding. Das ist so eine Art, oder nicht so eine Art, das ist die hawaiianische Schöpfungsgeschichte, wenn man will, wo beschrieben wird, wie alles aus, ja, im Prinzip aus der Nacht entsteht. Ja, also das, aus dem alles entsteht, ist die Nacht. Ja, das ist da in diesem deutschen Text, kommt nicht ganz so gut raus, aber in der englischen Übersetzung sieht man es ein bisschen besser, dass da eben hier alles aus der Nacht entsteht. Die Nacht gebiert einen Mann und gebiert eine Frau und dann hast du halt wirklich zwischen diesen Texten Stellen, wo dann die Nacht geht, richtig so ganz, ganz viele so, ja, genealogische Abschnitte. Also es geht dann los, irgendwie die Koralle gebiert den Seestern. Dann aus dem Seestern kommt die Seegurke, aus der Seegurke kommt irgendwas anderes, die Muschel, die Auster und so weiter.
Ach, so war das.
Also es ist wirklich eine sehr, sehr interessante Schöpfungsgeschichte, die eben da mit der Nacht anfängt. Und ich erzähle das deswegen, weil diese Schöpfungsgeschichte, dieser Kumulipo-Gesang, nicht nur jede Menge hawaiianische Wörter beinhaltet, wenig überraschend, sondern es gibt ja auch sehr viele Himmelsobjekte, die nach hawaiianischen Wörtern benannt worden sind. Zum Beispiel dein Lieblingsasteroid.
Oumuamua.
Zum Beispiel, ja. Oder auch Laniakea, die große Galaxienansammlung. Es gibt andere Asteroiden. Also es gibt ganz viel Objekte am Himmel, die nach hawaiianischen Begriffen benannt worden sind. Ja, hier gibt es noch einen Asteroid Leleakuhunua. Es gibt, was ist das? Das ist ein Quasar, Poniuaena, der massereichste Quasar, den wir im frühen Universum kennen, offensichtlich. Povehi. Weißt du, was Povehi ist?
Das klingt ein bisschen wie Povidl, aber ist vermutlich was anderes.
Naja, du hast doch mal eben erklärt, dass da schwarze Löcher mit Povidl gefüllt sind. Und Povehi ist tatsächlich der Name von M87 Stern, dem ersten schwarzen Loch, das wir beobachtet haben.
Okay. Ist ein bisschen ein unschuldiger Name für das Monster, finde ich.
Das liegt einerseits daran, dass diese hawaiianischen Namen da in der Astronomie so viel auftauchen, dass auf Hawaii eben viele große Teleskope stehen, wie du ja besser weißt als ich, weil du warst schon mal dort.
Ist schön dort.
Und es gibt auch tatsächlich offizielle Kooperationen von den Universitäten dort mit hawaiianischen Institutionen, die dann eben auch beraten und erklären, irgendwie, was diese Wörter wirklich heißen, welche Mythen da irgendwie dazu passen würden und so weiter. Und jetzt ist das wieder passiert, denn es ist ein neues Objekt entdeckt worden. Also neu ist das Objekt nicht. Wir wissen neu, dass es das gibt. Und das trägt den Namen Ho'olailana. Und dieser Name stammt genau aus diesem Kumulipo-Gedicht. dieser Name Ho'olailana, der kommt aus der Zeile Ho'olailana Kalana Akapo Uliuli. Das heißt, aus der tiefen Dunkelheit kam Gemurmel des Erwachens oder Murmur, ich weiß nicht, wie man Murmur es am besten übersetzt. Gerausche, Geraune.
Na, Gemurmel ist ja ganz gut vielleicht, ja.
Und hast du eine Ahnung, um welches Ding es geht? Hast du das mitbekommen zufällig?
Gravitationswellen.
Nein, es ist keine Gravitationswelle. Es ist die größte kosmische Struktur des lokalen Universums.
Ah. Ah, ja, das ist ja aber ein sehr passender Name.
Ja, und warum das ein passender Name ist, möchte ich jetzt gerne erklären für dich und für die.
Ich weiß es schon, warum, aber du kannst es gerne. Ja, ja, cool, ja.
Es ist eine coole Geschichte. Es handelt sich um eine sogenannte baryonisch-akustische Oszillation. Das klingt jetzt einmal sehr technisch und sehr unverständlich. Baryonisch-akustische Oszillation. Und wenn wir wissen wollen, was eine baryonisch-akustische Oszillation ist, dann müssen wir eigentlich fast bis zum Urknall zurückgehen. Dann müssen wir wirklich nicht ganz bis zum Urknall zurückgehen, aber so kurz danach, als das Universum ganz anders war als heute, ja. Da war alles enorm heiß, die Materie war enorm dicht zusammengepackt und da gab es auch noch nichts. Ja, es gab schon was, aber
hat keine. Also es gab sehr, sehr viel, ja, ja, aber, sehr kleinem Raum.
Ja, aber es gab halt irgendwie keine strukturierte Materie. Es
nichts
gab keine
großartig Unterscheidbares.
Ja, keine Sterne, ja. Planeten, Galaxien, sonst was. Da war noch von der Zeit, wo wir jetzt reden, da waren noch nicht mal Atome gab es. Ja, noch nicht mal das haben sie gehabt. Ja, also wirklich nur.
Sie, die Arme. Nicht mal Atome hatten sie damals.
Ja, damals gab es halt nichts, aber noch mit dem Auskommen wissen, was da war, nicht so wie heute, die Jugend mit den Atomen. Ja.
Nein, also, im Überfluss leben wir.
Ja. Nein, also da gab es nur im Prinzip Energie und Elementarteilchen, wenn man es vereinfacht sagen will. Also Lichtteilchen, Photonen und eben Materieteilchen. Aber es war zu heiß, dass Atome entstehen können, ja, weil da müssen sich ja für den Atomkern Neutronen und Protonen aneinander binden können. Mit einer Hülle, wenn man ein komplettes Atom haben will, aus Elektronen. Aber wenn es zu heiß ist, ja, dann sausen die Teilchen so schnell hin und her, dass die sich nicht aneinander binden können. Also da war nichts, wo sie sich binden haben können, aber haben eh nirgendwo hin können. Also es war das Universum war viel zu klein. Die ganze Materie war extrem dicht aneinander gedrängt. Also es ist quasi alles mit allem zusammengestoßen ständig. Vor allem die Photonen sind nirgendwo durchgekommen. Das heißt, das Universum war auch nicht so leer und transparent wie jetzt, sondern so eine trübe, undurchsichtige Suppe aus extrem heißer Materie und Energie.
Ja, so wie das Innere eines Sterns vielleicht.
Ja, noch oder kleiner und heißer. Vermutlich, aber was wichtig ist, das war nicht vollkommen homogen. Es war nicht alles überall gleich. Ja, also es war schon sehr gleich. Es waren einfach überall Teilchen, überall Photonen. Aber es gab so ein paar dichte Fluktuationen. Also es gab Bereiche in diesem frühen Winds-Universum, wo ein bisschen mehr Teilchen waren und Bereiche, wo ein bisschen weniger Teilchen waren. Da hat auch Gründe, warum das so ist. Das hat mit Quantenfluktuationen und sowas zu tun, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Also wir setzen das mal voraus, dass es in diesem frühen Universum eben ganz viel Materie, ganz viel Energie gab. Alles war durcheinander gemischt, aber es war nicht komplett durchmischt. Es war noch so ein bisschen minimal klumpig. Und wir wissen, dass das so war, weil wir die Auswirkungen dieses Geklumpes später noch sehen können. Ja, also wir können das immer noch sehen, wenn wir uns die kosmische Hintergrundstrahlung anschauen. Weil die zeigt uns genau, wie das Universum ausgesehen hat vor ungefähr 380.000 Jahren. Da war es das erste Mal kalt genug, obwohl es immer noch sehr heiß war, aber es war kalt genug, dass sich eben so Atome bilden konnten, dass sich eben Atomkerne bilden konnten, dass die Elektronen eine Hülle bilden konnten. Und dann haben die Photonen Platz gehabt und konnten sich ausbreiten. Und die damals sich ausbreitenden Photonen sind also durchs All geflogen. Und die nicht mit irgendwas zusammengestoßen sind oder sowas, ja, die fliegen immer noch durchs All. Und die kommen immer noch auch auf der Erde an, halt aus den Gegenden, die gerade richtig weit genug weg sind. Und wenn wir die aufzeichnen mit unseren Detektoren, dann können wir deren Energie messen. Und dann sehen wir halt, dass da mal mehr Energie ist in manchen Bereichen des Himmels, mal weniger Energie ist in manchen Bereichen des Himmels. Genauso wie es zu erwarten ist, wenn eben damals entsprechende dichte Unterschiede existiert haben. Also die Details sind sehr kompliziert, aber die Theorie, die wir haben über den Zustand des Universums damals, passt mit ihren Vorhersagen extrem gut zu dem, was wir in der Hintergrundstrahlung beobachten. Das ist aber noch nichts Neues. Das wissen wir. Mhm. Die baryonisch-akustischen Oszillationen, die sind was anderes, aber diese Dichteunterschiede, die sind genau der Ausgangspunkt. Ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast da eben ein so ein Eck im frühen Universum, wo die Materie ein bisschen dichter ist als anderswo, dann hat diese kleine Region auch eine bisschen höhere gravitative Anziehungskraft auf den Rest. Das heißt, die zieht noch mehr Teilchen aus der Umgebung an. Das heißt, in diese dichtere Region strömen Materie von draußen hinein. Aber weil da eben auch das dichter ist, hast du auch so einen bisschen nach außen gerichteten Druck, der von den Lichtteilchen, den Photonen stammt, die dort ständig mit den Elektronen zusammenstoßen. Vereinfacht gesagt, hast du einen Druck der Strahlung nach außen und Gravitation drückt nach innen.
Sie zieht.
Ja, lass mich die Gravitation noch drücken. Irgendwann werde ich in der Pension so ein nerviger Pseudowissenschaftler, der alle anderen anschreibt und probiert, von der Gravitationsdrucktheorie zu überzeugen.
Ja, da kriege ich dann auch E-Mails von dir, ja.
Das kriegst du sowieso. Aber ja, nein, also die Gravitation zieht. Ja, also wir haben eine Kraft, die Gravitationskraft, die eben nach innen wirkt, die Kraft der Strahlung drückt nach außen, und zwar macht sie das umso stärker, je heißer es ist, und es ist dort umso heißer, je mehr Materie sich ansammelt. Ja, das heißt, man kriegt wirklich so eine Region, die so ein bisschen oszilliert. Der Druck treibt die Materie, die von der Gravitation nach innen gezogen wird, wieder nach außen und so weiter. Aber, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, die Materie, die von der Strahlung, vom Strahlungsdruck nach außen getrieben wird in diesen Regionen, das ist nur die baryonische Materie. Darum heißt es auch baryonisch-akustische Oszillationen. Also die baryonische Materie. Und baryonische Materie, vereinfacht gesagt, in dem Kontext ist das alles, was keine dunkle Materie ist. Die gab es ja auch, die war ja auch da, irgendwo in der Gegend, gehen wir davon aus. Die dunkle Materie, die ist da einfach rumgelegen, in der Mitte von diesen dichten Regionen. Die baryonische Materie ist nach außen getrieben worden. Und zwar eben durch diese Wellen, die man eigentlich als Schallwellen beschreiben kann. Weil es waren ja Wellen, die sich im Medium ausgebreitet haben. Und damals war das Universum eben, wie gesagt, diese trübe Suppe, die halt voll mit Zeug war. Da war noch nichts mit leer. Und darum heißt dieses ganze Ding baryonisch-akustische Oszillationen, weil du halt Schallwellen hast, dichte Wellen in der Materie des jungen Universums, die eben die baryonische Materie durch die Gegend drückt. Habe ich das so erklärt, dass man es verstehen kann?
Naja, wenn du davon ausgehst, dass man diese Art von Phänomen prinzipiell verstehen kann. Es kommt darauf an, was man mit verstehen meint. Ja, wenn man sich jetzt wieder anfängt, dass sich was irgendwie bildlich vorzustellen, dann
natürlich.
Jetzt schwierig, aber ich glaube schon, ja.
Also wir haben auf jeden Fall gesagt, ein junges Universum mit Dichteunterschieden. Deswegen gibt es Regionen, wo ein bisschen mehr Materie rumliegt, wo es ein bisschen heißer ist. Deswegen kommt aus diesen Regionen auch mehr Strahlung. Und diese Strahlung, die nach außen drückt, die drückt eben auch einen Teil, nämlich den Teil, der nicht dunkle Materie ist, auch mit nach außen. Es gibt also so Oszillationen, ja, also es drückt was nach außen, dann fällt es wieder nach innen, drückt nach außen, hin und her. Aber die dunkle Materie, die ist da quasi nicht mit beeinflusst. Darum heißt es eben baryonisch-akustische Oszillationen. Wenn sich jetzt so eine dichte Welle im Universum ausbreitet, dann geht das natürlich kugelförmig. Aber diese Welle kann sich eben nicht beliebig lang ausbreiten, weil sie nicht genug Zeit dafür hat. Ich habe schon erwähnt, 380.000 Jahre nach dem Urknall, da ungefähr ist das Universum transparent geworden. Da sind die ersten Atome wirklich entstanden. Es war dann genug Platz für das Licht, sich ausbreiten zu können. Die Strahlung hat sich dann eben deutlich weiter und besser ausbreiten können. Und deswegen war die Strahlung auch nicht mehr in der Lage, diese baryonisch-akustischen Oszillationen anzutreiben. Die Schallgeschwindigkeit, wenn man so will, im jungen Universum ist immer geringer, geringer, geringer geworden, weil das Universum immer transparenter geworden ist, bis dann eben wirklich ja die Schallgeschwindigkeit auf Null gefallen ist, zum Zeitpunkt, als sich die Atome gebildet haben und das Licht dann quasi wirklich weg konnte ins Universum. Und zu dem Zeitpunkt, wo dann eben keine Wellen mehr durch diese Frühmaterie des Universums sich ausbreiten konnten, hat auch die Ausbreitung dieser Welle, dieser baryonisch-akustischen Oszillation aufgehört. Und was wir jetzt haben, ist eben eine, ja, so eine Art, ja, Welle, die stehen bleibt. Also eine Region erhöhter Dichte, die halt da ist, wo sie gerade ist zu dem Zeitpunkt und dann sich nicht mehr weiter ausbreitet. Und wenn man das nachrechnet, dann kommt man drauf, dass diese Strecke, die die Welle zurücklegen kann, ungefähr 500 Millionen Lichtjahre beträgt. Das heißt, wenn du so anfängst mit dieser winzigen Region erhöhter Dichte, ist dann eine Kugelschale mit einem Radius von 500 Millionen Lichtjahre geworden, wo am Rand dieser Kugelschale die Materie ein bisschen dichter ist als anderswo. Und im Zentrum dieser Kugelschale hast du eben die dunkle Materie auch in ein bisschen höherer Dichte als anderswo. Und das ist nicht nur einmal passiert, das ist überall passiert im Universum. Es gab ganz viele dieser Regionen, wo es dicht ist. Also du hast wirklich so ein Universum, von dem aus kurz nach der Entstehung überall diese baryonisch-akustischen Oszillationen sich ausgebreitet haben. Die haben auch miteinander wechselgewirkt und so weiter. Und hast eben diese Verdichtungen der Materie in eben diesem charakteristischen Abstand von ein paar hundert Millionen Lichtjahre bekommen. Das kann man alles überprüfen, das kann man alles theoretisch berechnen, wie dann ungefähr das Universum ausschauen sollte, weil da, wo es dann eben zu diesem Zeitpunkt, wo die Welle stehen geblieben ist, wo da mehr Materie rumgehangen ist, das waren natürlich auch die Bereiche, wo dann die ganze andere Materie, durch die Gravitationskraft sich dann später angezogen hat, wo dann irgendwie die Sterne entstanden sind, wo die Galaxien entstanden sind und so weiter. Das heißt, du kannst aus der Verteilung von Galaxien, wie wir sie heute am Himmel sehen, berechnen, bestimmen, ob dieses Modell der baryonisch-akustischen Oszillationen tatsächlich stimmt, ob das so funktioniert. Und das hat man gemacht, ich glaube 2005 hat man das erste Mal gemacht und da festgestellt, ja, wenn wir schauen, wo die Galaxien so rumhängen im Universum, dann schaut es genauso aus, wie es ausschauen muss, wenn es diese baryonisch-akustischen Oszillationen gegeben hat. Das soweit zur baryonisch-akustischen Oszillation. Jetzt kommen wir wieder zurück nach Hawaii. Jetzt haben Leute, und mit Leute meine ich vor allem Brent Tully, dessen Name dir was sagen wird, nehme ich an. Mhm. Wer Astronomie studiert hat, kennt die Tully-Fischer-Beziehung, mit der man bestimmen kann, wie weit Galaxien entfernt sind. Aber der gute Brent Tully hat noch ganz viel anderes Zeug gemacht, insbesondere wenn es darum geht, ja, die großen Strukturen im Universum zu kartografieren. Das haben sie da jetzt auch gemacht. Sie haben sich einen ganzen Haufen Galaxien angeschaut, haben die Abstände dieser Galaxien bestimmt, also wirklich eine 3D-Karte der näheren Umgebung, und damit ist jetzt so alles so in einer Milliarde Lichtjahre Entfernung ungefähr gemeint, der näheren Umgebung unserer eigenen Galaxie untersucht. Das geht nicht so einfach wie normale Kartografie, da muss man sehr, sehr viel herumrechnen, sehr, sehr viele Daten bearbeiten, reduzieren, aber wenn man ausreichend viele Galaxien hat zur Verfügung als Daten, so wie es die gehabt haben in dem Fall, haben sie festgestellt, dass offensichtlich es da eine Gegend gibt, die so ausschaut wie eine gigantische Blase, deren Wände aus Galaxienhaufen bestehen. Und diese gigantische Blase, die man da sieht, es gibt natürlich kein Bild davon, kann man sich nicht anschauen, aber es gibt künstlerische Darstellungen, da kann man sich das anschauen und dann sieht man wirklich, dass diese gigantische Blase unmittelbar neben unserem eigenen Supergalaxienhaufen liegt, in diesem Laniakea-Haufen, wo wir mit ein paar hundert Millionen anderen Galaxien und der Milchstraße auch drin stecken. Und das ist genau diese gigantische Blase. Ich weiß nicht, in wie gut du dich mit der Geografie des nahen Universums auskennst, aber da sind ein ganzer Haufen bekannte Objekte drin, die man, also bekannt, wenn man sich damit beschäftigt hat, zum Beispiel die Bootes-Leere.
Die was?
Leere.
Wie, ja, da ist ein Void, ne?
Genau, ja. Void, ja. Mhm. Die Boot ist Void.
Ich habe jetzt das Wort Leere, hat ja, mich irgendwie...
Ich habe probiert auf Deutsch zu übersetzen, aber ja. Es ist auch der Bootes Superhaufen. Bootes ist ein Sternbild, ja, darum sind die danach benannt. Ja. Also ein anderer Galaxienhaufen. Und was auch drin ist, was vielleicht einige tatsächlich schon mal gehört haben, ist die große Mauer. Die Coma Great Wall und die Sloan Great Wall. Das sind quasi dichte Regionen, also die Leeren sind offensichtlich Gegenden, wo nichts drin ist, oder so gut wie nichts drin ist. Die finden sich natürlich in der Mitte dieser Blase, weil das wäre ja auch komisch, nach all dem, was ich erzählt habe, wenn es eine baryonisch-akustische Oszillation sein muss, die das verursacht hat, dann sollten wir eben eine Blase sehen, wo am Rand viel Zeug ist und in der Mitte wenig Zeug. Das heißt, diese ganzen Leeren, diese Voids, die wir kennen, die sind eben in der Mitte dieser gigantischen Blase, und dann gibt es natürlich am Rand dieser Blase, der Rand dieser Blase besteht dann eben aus Gegenden, wo sehr viele Galaxien sind, eben die große Mauer, ja, also längere Strukturen, die aus Galaxien bestehen, die bilden einen Teil der Schale dieser gigantischen Blase. Und im Zentrum dieser Blase, genau in der Mitte, da ist der Bootes-Superhaufen. Das heißt, das ist quasi so vermutlich das Überbleibsel der ursprünglichen Dichte-Fluktuation-Zentrum. Also ein Haufen, ich weiß nicht, wie viele Galaxien da drin sind, aber es ist nicht umsonst ein Superhaufen. Da sind viele Galaxien in diesem Superhaufen.
Ein Superhaufen ist ein Haufen von Haufen.
Ja, ne? Ein Haufen, der aus Galaxienhaufen besteht.
Genau, und jeder einzelne Haufen hat schon irgendwie ein paar tausend Galaxien oder so. Also das ist wirklich viel. Man darf sich das ja auch nicht als quasi so perfekte Kugelschale vorstellen, natürlich, sondern das ist ein schwaches Signal, ne? Also das ist eine leichte, wir haben das kosmische Web, ja, das kosmische Netz, wo wir irgendwie so die Bubbles haben, wo weniger ist und so schaumbadartige Struktur, die wir schon seit längerem kennen. Und jetzt hat sich quasi auf diese Struktur noch dazu drauf imprimiert dieser Abdruck dieser ursprünglichen baryonischen akustischen Oszillationen. Ne? Das ist noch zusätzlich ja, leichte Enhancement der Galaxiendichte. Ja, also es ist nicht so, dass da irgendwie einfach so eine super eindeutige Kugelschale ist, die man bis jetzt noch nicht gesehen hat.
Die hätte man dann vielleicht schon entdeckt.
So, wow. Sondern es ist wirklich ein schwaches Signal, aber doch statistisch signifikant, dass zusätzlich zu den bestehenden Strukturen, ja, Filamenten und so weiter, höhere Galaxiendichte, die annähernd kugelförmig ist, da gefunden wurde. Ja.
Genau, also diese baryonisch-akustische Oszillation, diese Blase hat einen Durchmesser von ungefähr 1 Milliarde Lichtjahre.
Das ist ja Wahnsinn, oder? Ja. Das ist schon echt viel.
Ja, da ist man unterwegs derzeit. Aber wie gesagt, wenn das jetzt wirklich eben so alles wirklich so dicht gepackt wäre, die Kugelschale mit Galaxien, dann hätte man das schon gemerkt. Also auch wenn es groß ist und ein bisschen weit weg ist, aber das hätte man gemerkt. Also es ist, wie du sagst, eben eine sehr, sehr ja, dezente Struktur. Aber wir wissen es eben, wenn wir mit den ganzen neuen Weltraummissionen mit den ganzen neuen Katalogen, wie im Gaia einer ist, können wir halt eben auch, also Gaia macht schon auch Galaxien, aber in dem Fall war es jetzt keine Gaia-Daten, mit denen sie gearbeitet haben, bin mir gar nicht sicher. Aber je besser wir eben herausfinden, wo was ist im Universum und vor allem auch, wie weit es weg ist, wo was ist, haben wir schon in der Antike herausfinden können. Du brauchst dann am Himmel schauen, dann weißt, wo es ist. Das Problem ist immer die dritte Dimension. Wie weit ist es weg? Und erst seit wir das halbwegs gut können, was wir noch gar nicht so lange so gut können, erst seit wir das gut können, können wir eben diese, ja, wirklich 3D-Karten des Universums machen und solche Strukturen erkennen, eben diesen Galaxien-Superhaufen, zu dem wir mit der Milchstraße gehören, der Nyakea, den haben wir auch erst vor, weiß nicht, wann das, wie lange das her ist, 5 bis 10 Jahre oder sowas, oder?
Ja, das ist noch nicht so lang her, ja.
Ja, aber jetzt haben wir eben noch eine große Struktur im Universum entdeckt, eben ein Überbleibsel dieser baryonisch-akustischen Oszillation. Das finde ich halt schon cool, dass wir wirklich eben wissen, das, was irgendwie kurz in den ersten paar, ja, Stunden, Minuten, Jahren, Jahrhunderten nach dem Urknall passiert ist, vor 13,8 Milliarden Jahren. Das macht jetzt, dass das in unserer Umgebung so ausschaut, wie es ausschaut.
Ja, ich habe das total absurd gefunden, wie ich das gelesen habe, habe ich mir auch gedacht so, nein, wirklich, jetzt haben sie es wirklich gefunden, weil diese baryonischen akustischen Oszillationen, das hatte immer so ein bisschen was, also für mich zumindest bis jetzt hat das immer so ein bisschen was, wie soll ich sagen, Esoterisches, ne? Das ist irgendwie so, aha, und was ist das jetzt nochmal genau? Es sind eben nicht diese dichte Schwankungen, die am kosmischen, in der kosmischen Hintergrundstrahlung abgebildet sind, ne, und die zur Bildung von dann danach, lange danach, großen Strukturen, Galaxienhaufen, Filamenten geführt haben. Es sind nicht diese primordialen Dichteschwankungen, sondern es sind eben diese zusätzlichen Schwankungen, die durch diese Oszillationen der Materie im ganz, ganz frühen Universum entstanden sind. Ne? Und die sind immer so ein bisschen schwer zu fassen, ja, diese Oszillationen. Ich meine, in Wirklichkeit eine akustische Oszillation ist eine Schallwelle, ja. Also man hätte sie einfach auch nur normale Materie-Schallwellen nennen können, dann wären sie vielleicht weniger esoterisch gewesen. Aber die Schallgeschwindigkeit ist ja die Ausbreitungsgeschwindigkeit von Zeug, ja, eigentlich. Das heißt, da eben, wie du es beschrieben hast, ja, wo sich quasi die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieses Zeugs so verlangsamt hat, weil es sich immer weiter ausgedehnt hat, da sind die quasi eingefroren, ja, diese Schallwellen des Zeugs aus dem frühen Universum. Und das ist schon fetzig, dass man das jetzt wirklich detektieren kann in der Galaxienverteilung.
Ja. Das hat auch bis 2005 gedauert, bis man das erste Mal so ein Signal von der baryonisch-akustischen Oszillation aus den ganzen Galaxienkatalogdaten rausbekommen hat. Also das ist auch noch nicht so alt, diese Forschung.
Aber es ist dann schon auch noch was anderes, wenn wir da quasi, also wir sind quasi am Rand.
Ja? Genau.
Also wir sind
direkt daneben.
Wir gehören eigentlich fast schon zu dieser, könnte man sagen, zu dieser Kugel.
Ja, Schale. Wir stehen dazu. Direkt daneben, ja. Und ist auch interessant, ich meine, du kannst natürlich, das ist ja das Schöne dran, abgesehen davon, dass man das weiß, ist es das Schöne dran, dass du ja dadurch dann eben wirklich einen Zugang hast, um konkrete, halbwegs konkrete Aussagen über das frühe Universum zu machen, weil das ist ja das Problem, das ist alles schon so lang her. Und wir wollen aber trotzdem wissen, was damals passiert ist und müssen dann eben indirekt arbeiten. Und in dem Fall hat man eben auch wieder was gefunden. Ja, ich habe vorhin gesagt, dass du ungefähr ausrechnen kannst, aus den Modellen, wo wir uns quasi vorstellen, wie es war nach dem Urknall, kannst du eben ausrechnen, wie groß diese baryonisch-akustischen Oszillationen ungefähr sind. Und diese neue, die wir jetzt entdeckt haben, Ho'olailana, ist größer, als man erwartet hat. Das, sagen die Leute in der Forschungsarbeit, könnte daran liegen, dass sich das Universum vielleicht schneller ausgedehnt hat, als man bisher gedacht hat. Also das hat mit der Hubble-Konstante zu tun. Das ist eben diese ja durchschnittliche, wenn man so will, Ausbreitungsgeschwindigkeit. Man hat sich noch auf keinen Wert geeinigt, soweit ich weiß, aber irgendwas so um die 60, 75 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Ja, also ist eine Geschwindigkeit pro Entfernung ist die Einheit. Das heißt, etwas, das halt irgendwie ein Megaparsec entfernt ist, bewegt sich mit, ja, sagen wir mal, irgendwie 75 Kilometer pro Sekunde von uns fort. Etwas, was 2 Megaparsec von uns entfernt ist, bewegt sich mit 2 × 75 Kilometer pro Sekunde von uns fort und so weiter. Das ist eben genau das, die Konstante, die eben beschreibt, wie das Universum expandiert. Aber wir haben eigentlich keine Ahnung, welchen Wert diese Konstante wirklich hat. Wir haben es trotzdem Konstante genannt.
Es ist wahrscheinlich nicht einmal eine Konstante.
Ja, natürlich. Wir wissen ja auch, dass das Universum unterschiedlich schnell expandiert hat im Laufe der Geschichte. Aber ja, das Problem ist ja, dass wir nicht mal, wenn wir jetzt quasi so die lokale Konstante bestimmen wollen.
Also genau, wenn man von der Hubble-Konstante spricht, das ist ja H0, 0, Zeitpunkt, jetzt.
Selbst da haben wir das Problem, je nachdem, welche Methode wir nutzen, um die zu bestimmen, kriegen wir unterschiedliche Werte, die halt auch innerhalb der Fehlergrenzen nicht unbedingt übereinstimmen. Also da passt irgendwas fundamental noch nicht. Jedenfalls in dem Fall deutet das, was wir jetzt über Ho'olailana entdeckt haben, darauf hin, dass die Hubble-Konstante mindestens 77 Kilometer pro Sekunde
gibt. Es wird immer schlimmer. Das ist ja dieses berühmte Hubble-Tension. Da haben wir ja,
ja eh auch schon mal drüber geredet. Ja.
Und es wird schlimmer. Die kosmische Hintergrundstrahlung sagt einen geringeren Wert quasi voraus oder führt das Modell, führt zu einem geringeren Wert der heutigen, jetzigen Ausdehnungsgeschwindigkeit. Und ja, die Beobachtungen von Supernovae im frühen Universum und so weiter, Galaxien, alles irgendwo da dazwischen. Und jetzt, man hofft immer darauf, dass dann irgendwo eine Messung kommt, die sagt, ha, dazwischen, ja, dazwischen, gut. Nein, und jetzt kommt eine neue Messung, noch höher, was? Verdammt, ja. Es wird, das ist die sogenannte Crisis in Cosmology, ja. Es muss irgendwas passieren, um diese verschiedenen Werte der Hubble-Konstante, die man von verschiedenen Beobachtungen bekommt, zusammenzuführen. Und wir wissen nicht, was das sein wird.
Weiß es auch nicht, ich bin kein Kosmologe.
Gott sei Dank, würde ich sagen. Ich bin froh, dass das nicht mehr mein Problem ist. Gut, war es auch nie im Endeffekt, aber.
Ja, aber es hat eine coole Geschichte, dass wir jetzt erstens wieder ein neues Ding auf unserer Karte des Universums eintragen können und dass wir was gelernt haben über das frühe Universum und gelernt haben, dass wir offensichtlich ja noch sehr viel mehr lernen müssen.
Ja, und ich finde es auch voll cool, dass der Tully das entdeckt hat, der Pionier quasi des Galaxienkartografierens. Ja? Also wenn wer das entdecken sollte, dann eher, finde ich auch schön.
Er war es nicht alleine, es war noch Alan Howlett und Daniel Maret mit dabei.
Es ist ja nie eine Person allein, aber ich finde es cool, dass er zumindest dabei war bei dem Team.
Es waren immerhin nur 3. Ich meine, heutzutage hast du da auf der Weste 100 irgendwie als Autoren drauf, in dem Fall waren es 3. Also könnten theoretisch alle einen Nobelpreis bekommen, falls diese Entdeckung sich als nobelpreiswürdig herausstellen sollte.
Ich finde schon, ja. Eine von wahrscheinlich vielen nobelpreiswürdigen Entdeckungen in letzter Zeit, aber ich würde es in Betracht ziehen, ja.
Diejenigen, die damals die erste baryonisch-akustische Oszillation entdeckt haben, die haben den Shaw-Preis bekommen. Das ist nicht ganz der Nobelpreis, aber auch ein sehr, sehr hochdotierter, wichtiger Preis, der auch für Astronomie verliehen wird. Nobelpreis gibt es ja nur für Physik.
Naja, und vor allem könnten sie ja quasi alle zusammen den Nobelpreis bekommen. den kann man sich ja auch teilen und so.
Ja, ich habe gemeint. Also ich habe gemeint, heutzutage hast du immer nur 100 oder sowas, irgendwie oder Dutzende drauf, gerade wenn es um Weltraummissionen geht, weil natürlich alle mit draufstehen, das ganze Team oder Teilchenbeschleuniger ist noch viel schlimmer, da hast du irgendwie 1000 Leute auf einem Artikel drauf. Aber Nobelpreis gibt es eben für maximal 3 Leute und in dem Fall, wie gesagt, sind es 3 Leute. Das heißt, da wird es tatsächlich sich noch ausgehen.
Ja, aber dann, dass dann die Leute von 2005 leer ausgehen, das geht eigentlich auch nicht.
Ja, also. Das ist ja, ich muss die Nobelpreise nicht vergeben, ich habe das Problem nicht. Also.
Noch ein Problem, das wir nicht haben.
Haben wir wieder.
Schön.
Ja, wer Probleme hat, sind die Menschen, die uns Fragen gestellt haben. Mhm. Und diese Fragen beantworten wir im Rahmen unserer Möglichkeiten.
Nach bestem Wissen und Gewissen.
Jawohl. Und ein paar dieser Fragen habe ich rausgesucht. Und eine ganz schöne für dich, liebe Ruth, die du sicherlich aus dem Stegreif sofort beantworten kannst. Und zwar von David, der dich auch mit sehr geehrte Frau Dr. Grützbauch anspricht.
So ist recht, ja.
Er hat auch den sehr geehrten Herr Dr. Freistetter angesprochen, aber ich möchte die Frage trotzdem an dich weiterleiten. Nämlich, was hat den Urknall ausgelöst?
Ja, da kriege ich dann den Nobelpreis, wenn ich diese Frage jetzt beantworte.
Dann mach doch.
We don't know.
Es war schon.
Ja, na was gibt's da zu sagen? Naja, wir wissen es nicht. Wir wissen ja, also das mit dem Urknall, das ist ja immer so eine lustige Geschichte, dass es, wir wissen ja auch nichts über den Urknall, wenn man unter Urknall den Moment versteht, wo quasi alles entstanden ist. Wir wissen nur, dass das Universum kurz danach, sehr, sehr, sehr kurz danach, in einem extrem dichten, extrem heißen Zustand war und sich von da an rasantest ausgedehnt hat, das wissen wir. Aber von diesem Moment, der da davor war, schwierig, ne? Gibt verschiedene lustige Theorien. Ich weiß gar nicht, was jetzt gerade aktuell irgendwie in dem Bereich neu irgendwie ist oder...
Ich habe kürzlich eine Sternengeschichtenfolge dazu gemacht. Die erste wirkliche, ja, wenn man sagen, halbwegs wissenschaftliche Theorie, wenn man jetzt von diesen ganzen Schöpfungsmythen absieht, wie ich ihn gerade den hawaiianischen vorgelesen habe, aber gibt ja andere auch, die alle möglichen erklären, wie jetzt da irgendwo irgendwie was geschaffen worden ist an Universen. Wenn man von dem Ganzen absieht, dann war das erste, was wirklich halbwegs wissenschaftlich war, etwas, was ein Mann veröffentlicht hat, dessen Namen man kaum kennt, obwohl er eigentlich viel bekannter sein sollte. Edward Tryon, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast.
Nein.
Der war derjenige, der das erste Mal wirklich eine wissenschaftliche Arbeit veröffentlicht hat, die zumindest einen Vorschlag gemacht hat, wie das gehen könnte. Der hat in seiner Arbeit, eine Nature-Arbeit aus den frühen 70ern, glaube ich, hat er einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel, jetzt übersetzt, ist das Universum eine Vakuumfluktuation? Mhm. Und da ging es halt, ja, ich möchte das jetzt nicht alles erklären, weil das dauert sehr lange und ist sehr kompliziert, aber im Wesentlichen läuft es daraus hinaus, dass wenn man die Quantenmechanik ernst nimmt und auf bestimmte Weisen interpretiert, dann kann man davon ausgehen, dass Dinge auch aus dem Nichts entstehen können. Ja, also es muss nicht so sein, dass das Nichts immer Nichts bleibt, es kann spontan aus dem Nichts was entstehen. Das, was entsteht, muss dann zwar entweder wieder verschwinden oder es muss zumindest irgendwie ja energetisch
ein Gegenstück haben.
Ja, energetisch ausgeglichen sein. Aber, und das ist das Interessante, wie gesagt, das ist der Teil, den ich jetzt nicht erklären möchte, weil da müsste ich lange erklären, aber du kannst im Prinzip argumentieren, dass unser Universum in seiner Gesamtheit eine Energie gleich Null hat. Ja, du hast zwar die Energie der ganzen Materie, die drin steckt, ist eine positive Energie, aber man kann die Gravitationskraft, die zwischen den Dingen wirkt, als negative Energie interpretieren oder muss man nicht interpretieren, die kann man so sehen in der Mathematik und dann kommt raus, dass unser Universum, oder es kann rauskommen, wie gesagt, das ist alles viel Spekulation dabei, es kann rauskommen, dass unser Universum Energie gleich Null hat, ja, und wenn es keine Energie hat, dann kann die auch spontan aus dem Vakuum rauskommen. Also unser Universum könnte einfach spontan aus dem Vakuum raushüpfen. Und ja, dass es halt so lange bleibt, ist ungewöhnlich.
Es ist schon ein bisschen viel, oder? Ich meine, da ist schon ein bisschen viel drin im Universum.
Ja, aber das ist halt, wenn du lang genug wartest, ja, dann passiert es halt. Das Paper von damals kann ich gerne empfehlen zum Lesen. Da ist zwar ein bisschen Mathematik drin, aber nicht viel. Und es sind auch schöne Sachen drin, ja. Also Tryon hat es eben wirklich auch sich überlegt, warum sollte das so sein? Und er schreibt, ich zitiere jetzt auf Deutsch, Bezüglich der Frage, warum so etwas passiert, biete ich den bescheidenen Gedanken an, dass unser Universum einfach eines der Dinge ist, die eben von Zeit zu Zeit passieren. Hat er so in seiner Nature-Arbeit geschrieben.
Das ist cool. Ich glaube, irgendwie Douglas Adams könnte es auch nicht besser sagen, oder?
Ja, wer weiß, warum er sich da bedient hat, Douglas Adams. Kann gut sein. Aber ja, also um das jetzt kurz zu fassen, was uns damit gefragt wird, wir haben keine Ahnung, was vor dem Urknall war. Vor allem das Problem ist ja, egal was wir für eine Antwort geben, sie wird immer unbefriedigend sein, weil du hast ja eh nur zwei Möglichkeiten.
Es war was oder es war nichts.
Ja, und wenn du sagst, es war was, dann musst du sagen, okay, aber was war denn vor dem, was war? Dann kommst du nicht weiter. Und wenn du sagst, es war nichts, naja, kannst du eh sagen, aber kann sich kein Mensch vorstellen, was nichts ist. Ja, und was, wie dann aus dem Nichts, was war, wo kommt das? Das Nichts muss ja auch irgendwo herkommen. Also, wie kann man, du kannst dir kein Nichts vorstellen, dass einfach ist. Weil wenn es ist, dann ist es ja nicht nichts. Also, ich glaube, unser Hirn ist nicht gemacht, um über sowas nachzudenken. Oder eine Antwort zu finden drauf.
Weil nach ja, das ist halt so wie das Ende des Universums. Ne? Wenn man sagt, das ist unendlich, kann man sich nicht vorstellen. Wenn man sagt, naja, da hat es halt dann irgendwann ein Ende, kann man sich auch nicht vorstellen, was soll da dahinter sein und so weiter. Das ist beides einfach, geht einfach nicht hinein. Aber da muss man sich einfach in seiner Vorstellung von dem es sich vorstellen können, lösen. Ja, also es kann vielleicht für das Verstehen, dass es sich vorstellen müssen, nicht unbedingt notwendig sein. Und oft ist das halt ein Hindernis, ne? Ja. Auch. Aber ja, wir wissen es nicht. Es ist so, die Standardantwort war bis vor, also wie ich noch studiert habe und wahrscheinlich du auch, war so die Standardantwort, Raum und Zeit sind im Urknall entstanden. Das heißt, da war vorher nichts, genauso wie es am Nordpol keinen Norden gibt, ne?
Ja, aber am Nordpol gibt's trotzdem, es gibt trotzdem was nicht Nordpol ist. Also ich kann halt irgendwie, es gibt einen Meter über am Nordpol oder sowas, ja.
Aber es geht überall nach Süden.
Ja, ist mir wurscht, aber es gibt trotzdem irgendwie etwas außerhalb des Nordpols.
Ja, natürlich, es ist halt eine Analogie. Ja,
natürlich. Ist eine gute Analogie, aber.
Es ist quasi, die Zeit ist dort entstanden, der Raum ist dort entstanden. Dann gab es kein Vorher und kein, also vorher im zeitlichen und im räumlichen Sinne. Nur ist es wahrscheinlich halt auch, es ist möglicherweise halt auch nicht so, dass Raum und Zeit da entstanden sind. Das ist halt das, was wir nicht wissen.
Also ich habe immer den Verdacht gehabt, diese Antwort, was war vor dem Urknall, das kann man nicht beantworten, weil Raum und Zeit sind erst entstanden. Und wenn Zeit erst entstanden ist, dann gibt es keinen davor. Das ist so wie beim Nordpol, da gibt es auch kein nördlich. Ich glaube, das ist immer nur als Ablenkungstaktik gedacht. Damit Leute dann irgendwie nachdenken, was ist denn das wirklich im Nordpol? Das ist ja komisch. Das ist irgendwie höflicher, als zu sagen, frag nicht so ein Blödsinn, da haben wir keine Ahnung davon und da wollen wir nicht drüber reden. Ja, also ich glaube, das ist irgendwie, das ist eine Ablenkungsantwort, weil befriedigend ist es auch nicht zu sagen, da gab es keine Vorfrage.
Aber es war vielleicht schon so. Also eine Möglichkeit ist es. Es ist jetzt nicht nur Frage.
Nein, eh nicht. Aber es ist
aber auch.
Es hilft halt nicht bei der Antwort. Also es nutzt bei nichts, wenn es heißt, es gibt kein davor. Weil ich will ja wissen, was davor ist. Es muss was davor geben.
Nein, aber das stimmt nicht, Florian. Vielleicht gibt es wirklich kein davor. Das ist schon auch eine Möglichkeit. Na oh ja, das geht schon. Löse dich von deinen geistigen Grenzen.
Hast du was genommen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen?
Nie, ich bin immer nüchtern.
Aber ja, Eda, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß doch, was ich meine.
Ja.
Ah, also, wie gesagt, es ist schwierig. Gehen wir mal zu was Leichterem. Das ist eine Frage von...
Es ist alles sehr kompliziert.
Das ist eine Frage von Tim. Das ist eine schöne Frage. Tim fragt uns, könnte man auf einem Neutronenstern laufen? Es heißt ja immer, Neutronensterne sind unglaublich dicht, meint dicht, aber auch fest im Sinne einer begehbaren Oberfläche.
Bam. Du wärst ziemlich flach auf der Oberfläche eines Neutronensterns. Fest ist es vermutlich.
Es ist vermutlich sogar extrem fest.
Ja. Es ist extrem. Die haben vermutlich eine Kruste, nämlich nicht aus Neutronen. Also Neutronensterne sind ja nicht nur aus Neutronen. Die haben vermutlich dann irgendwie so lustige Sachen wie eine Eisen.
Genau, außenrum ist eine Eisenkruste. Ja.
Da kann man natürlich drauf laufen, allerdings, also kann man. Weil also ich weiß gar nicht, was der Faktor ist, der Unterschied in der Schwerebeschleunigung an der Oberfläche eines Neutronensterns zur Erde, aber es ist, muss absurd groß sein. Das heißt, da kann man nichts mehr, da wird man selber quasi zu einem Teil der Eisenkruste.
Also du kannst dir das ungefähr so vorstellen, Tim, wenn du es mit der Erde vergleichst. Ja? Also unsere Erde ist eine Kugel und wenn du sie aus dem Weltall betrachtest, schaut sie ziemlich perfekt aus, die Kugel. Also ist jetzt ziemlich glatt. Also wenn du unten auf der Erde stehst, dann ist es deutlich holpriger. Da sind da Berge und Täler und so ein Zeug. Ja? Und die Höhe der Berge auf der Erde wird bestimmt durch die Masse der Erde und die Anziehungskraft, quasi die Erde auf sich selbst ausübt. Und wir haben eh ungefähr die höchsten Berge, die wir kriegen können auf der Erde. Also alles, was so höher als knapp 10 Kilometer ist vom Meeresspiegel aus gemessen, das würde dann unter seinem eigenen Gewicht wieder in sich zusammenfallen. Also mit dem Mount Everest mit knapp 9000 Meter haben wir eh schon ungefähr die höchsten Berge. Aber höher als 10.000 Meter kann ein Berg auf der Erde nicht werden, weil dafür die Anziehungskraft zu groß ist. Man kann sich jetzt auch überlegen, wie hoch Berge auf einem Neutronenstern sein können. Und das sind ja weniger als ein Millimeter ungefähr. Ja, also höhere Berge gibt es dort nicht, weil die Anziehungskraft so extrem groß ist, dass da einfach nichts so höher sein kann. Also wenn du da dich hinstellen würdest, so um dann loszulaufen, weil du da ja laufen willst, abgesehen davon, dass du schon lange tot bist, bevor du hinkommst, weil da ganz viel Strahlung rundherum ist und alles. Also du bist in einem unvorstellbar kurzen Sekundenbruchteil, bist du nur noch ja ein paar einzelne Atome.
Als einen Millimeter groß. Ja.
Ja. Hm. Also es ist sehr, sehr fest dort die Oberfläche, aber es hilft dir nichts, wenn du da laufen willst.
Ja, don't try this at home.
Jawohl. Und eine letzte Frage haben wir noch von Philipp. Philipp will wissen, was über Exoplaneten, die passen zwar jetzt thematisch nicht zu dem, was wir vorher besprochen haben, aber es macht ja nichts. Er will wissen, wie identifiziert man Exoplaneten, die längere Umlaufzeiten um ihre Sterne haben? Es gibt ja auch in unserem Sonnensystem Planeten, die Umlaufzeiten von mehreren Jahrzehnten haben. Wie identifiziert man einen Planeten, der 10, 20, 30, 40, 50 Jahre braucht für eine Runde? Mhm. Also Philipp führt noch weiter aus, reicht, wenn man einen einzigen Transit sieht, um die Existenz zu beweisen? Das kann doch ein unabhängiger anderer Forscher nicht nachprüfen. Kann man daher nur Exoplaneten mit kurzen Umlaufzeiten nachweisen? Ja, und im Wesentlichen, ja. Philipp. Also das Problem ist natürlich, wenn du etwas nachweisen willst, dann musst du dir halbwegs sicher sein, dass es auch da ist. Das heißt, Transit eines Planeten, der Umlaufzeit von, weiß nicht, 50 Jahren hat, funktioniert nicht, wenn du nicht, sagen wir mal, 200 Jahre lang hinschaust. Dann schon. Wenn du in den 200 Jahren viermal Transit ziehst, dann kannst du sagen, okay, da ist ein Planet mit der Umlaufzeit. Aber das ist ja nicht das, was man macht. Die Planeten, die wir alle entdeckt haben bis jetzt, die haben tatsächlich alle einigermaßen kurze Umlaufzeiten, weil das eben genau die Planeten sind, die wir auf indirekte Weise entdeckt haben. Ja, also wo wir die Planeten nicht direkt gesehen haben, sondern eben die Auswirkungen der Planeten auf ihre Sterne beobachtet haben. Und diese Auswirkungen haben eben alle mit der Bewegung des Planeten um den Stern zu tun. Eben durch einen Transit, wenn der Planet das Licht des Sterns verdunkelt, oder durch die Radialgeschwindigkeit, also wenn der Stern ein bisschen wackelt durch die Bewegung des Planeten. Das heißt, das geht nur eben in den Zeitskalen, die der Planet braucht, um den Stern zu umkreisen. Und deswegen übrigens, wenn du dir anschaust, die Statistik von Kepler, ja, dem Weltraumteleskop, dann siehst du, dass nach 3 Jahren Missionszeit plötzlich Unmengen so erdähnliche Planeten aufgetaucht sind in der Statistik. Alle mit einer Umlaufzeit von ungefähr einem Jahr Abstand, eine astronomische Einheit von einem sonnenähnlichen Stern. Also wirklich das, was wir auch bei der Erde haben, weil nach 3 Jahren du bei einem Planeten, der mehr oder weniger ein Jahr für einen Umlauf braucht, eben nach 3 Jahren 3 Transit hast. Und damit hast du Transit, ja, um was zu sagen. Also ja, mit Transits geht's nicht, mit Radialgeschwindigkeit geht's nicht. Planeten, die wirklich lange um ihren Stern brauchen, die kannst du eigentlich nur direkt beobachten.
Die kann man dann sehen, ja, wenn man sie sehen kann.
Ja, das ist halt das Problem. Also das ist insofern praktisch, weil Planeten, die sehr nah an ihrem Stern sind, die sind zu nah dran, die werden vom Licht des Sterns überstrahlt. Da hast du keine Chance, da direkt das Licht zu sehen, das vom Planeten reflektiert wird. Das geht nicht. Aber wenn die weit weg sind, ja, keine Ahnung, wirklich so weit weg sind, dass sie vielleicht irgendwie 100 oder 1000 oder noch länger Jahre brauchen, um den Stern zu umkreisen, dann sind sie auch ein Stückchen abseits des Sterns. Und dann hast du eine Chance, dieses Licht, das vom Planeten reflektiert wird, vom Sternenlicht zu trennen. Ist extrem schwierig, ist bis jetzt nur in einer Handvoll von Fällen gelungen, aber es ist theoretisch möglich. Das Problem, das du hast dann ein Bild, auf dem ist ein heller Lichtpunkt und ein nicht ganz so heller Lichtpunkt. Und du musst rausfinden, ob die zusammengehören oder nicht. Weil Lichtpunkte gibt's genug da draußen im Universum. Kann auch sein, dass der nicht ganz so helle Lichtpunkt einfach ein Stern ist im Hintergrund, der ganz weit weg ist. Das heißt, da gibt es eigentlich auch nur die Möglichkeit, dass du ja entweder da irgendwie Spektroskopie machst und probierst, die Zusammensetzung herauszufinden und dann zu schauen, passt es ungefähr mit dem zusammen, was man erwarten würde, wenn ein Stern und ein Planet in diesem Abstand sich gebildet haben. Oder du musst halt wirklich ein bisschen warten, um eben da auch eine Positionsveränderung zu sehen, weil der Stern bewegt sich, der Planet bewegt sich um den Stern, aber das ist nicht die Veränderung, um die es geht. Der Stern mitsamt Planeten, die er hat, oder auch nicht hat, je nachdem, aber das ganze System auf jeden Fall bewegt sich so durch die Milchstraße. Und das kann man schon beobachten. Und wenn du da jetzt irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5 Jahre hinschaust und du siehst, okay, der Stern bewegt sich in die Richtung und der Planet bewegt sich auch in die Richtung, ist das schon mal ein guter Hinweis, dass die zusammengehören. Ja, weil wenn es ein Hintergrundstern wäre, dann würde sich der sehr viel langsamer bewegen und vielleicht in eine andere Richtung. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man solche Planeten finden kann, aber es ist sehr, sehr schwer. Deswegen haben wir so wenig gefunden davon.
Mhm. Man könnte es natürlich auch noch mit anderen Lichtwellenlängen probieren. Ne? Wenn man das Ding in verschiedenen Farben beobachtet, dann sieht man, das hat die und die Temperatur, das hat die und die Energieverteilung. Das ist jetzt wahrscheinlich kein Stern im Hintergrund, sondern ein Planet oder ein brauner Zwerg meistens. Ne? Also genau. All diese Planeten, die man in sehr großem Abstand von ihrem Stern gefunden hat, also all diese wenigen, die sind sehr, sehr groß. Die sind alle so, ja, ein paar Mal Jupiter bis zu 10-mal halt gerade so an der braunen Zwerg, an der Faststerngrenze angesiedelt.
Was wieder ein Problem ist, weil du dann die Masse ja auch schlecht bestimmen kannst. Das heißt, da weiß ich nicht, ist es ein brauner Zwerg, ist es ein großer Planet. Also es ist alles sehr, sehr schwierig mit diesen weit entfernten Planeten.
Ja, ist schon wieder alles so schwierig.
Ja, das kann ich machen, aber wir werden auch das irgendwann in den Griff bekommen. Ja, das waren die drei Fragen, die ich rausgesucht habe. Wir haben jetzt auch eine Science Frames Folge, wo es auch um Planeten geht. Und zwar um einen ganz besonderen Planeten, einen ganz bestimmten Planeten. Einen Planeten, auf dem sich Arnold Schwarzenegger herumgetrieben hat. Ah. Gibt eh noch zwei zur Auswahl meines Wissens nach. Es ist nicht die Erde.
Ich wollte gerade sagen, die Erde wäre einer.
Wir schauen uns an, was Arnold Schwarzenegger auf dem Mars getrieben hat. Aber was da genau alles abgegangen ist, das hören wir jetzt gleich an, wenn wir Evi in ihrer neuen Folge Science Frames anhören. Wir sind bei Science Frames mit Evi. Hallo Evi.
Hallo Florian.
Welchen Film schauen wir uns oder hören wir uns heute an?
Das wird dich freuen. Heute habe ich nämlich einen deiner Lieblingsfilme mitgebracht.
Ach, okay.
Total Recall, die totale Erinnerung. Und zwar dir zuliebe natürlich den alten Schinken aus 1990 mit Arnold Schwarzenegger und nicht die neue Verfilmung.
Ja, aber die neue Verfilmung ist ja auch schlecht.
Den mit Arnold Schwarzenegger sehr, sehr gerne, also immer wieder sehr gerne an. Er wird ja zum Teil auch als Science-Fiction-Komödie gehandhabt, obwohl ich finde, dass er ja dafür eigentlich fast ein bisschen zu brutal ist, aber...
Es ist schon das eine oder andere Lustige in dem Film, aber als Komödie würde ich den jetzt definitiv nicht bezeichnen.
Ja, ich würde auch nicht so weit gehen. Also es sind vielleicht ein paar Sager vom Schwarzenegger ganz, ganz witzig, aber darüber hinaus ist es jetzt eigentlich nicht so eine klassische Komödie, sondern eben eigentlich eher brutal. Ich gehe nur ganz kurz noch auf den Inhalt ein, damit auch wirklich jeder dabei ist, worum es geht. Und zwar spielt der Film in der Zukunft natürlich, und zwar 2084, und Arnold Schwarzenegger spielt eben Douglas Quaid. Das ist so ein total regulärer Typ, der arbeitet am Bau, ist verheiratet, also führt eigentlich ein normales Leben. Ist aber ein bisschen gelangweilt und träumt eigentlich vom Mars. Und der Mars ist jetzt eben zu der Zeit halt inzwischen kolonisiert worden. Also die Leute dort am Mars, die leben aber eigentlich unter sehr schlechten Bedingungen, müssen im Bergwerk arbeiten und sind in Strahlenschäden ausgesetzt. Also da gibt es auch Mutanten und so. Es gibt dort Rebellen und die kämpfen da halt eigentlich für ihre Unabhängigkeit. Also das ist so dieses Setting, in dem wir sind. Arnold Schwarzenegger, also als Quaid, sucht jetzt die Firma Recall auf. Und zwar ist die Firma Recall darauf spezialisiert, dass sie die Erinnerungen an einen Urlaub im plantieren. Also das ist für alle, die es sich nicht leisten können, wirklich irgendwo hin auf Urlaub zu fahren, zum Beispiel eben zum Mars, dann kann man sich dort die Erinnerungen an einen Urlaub implantieren lassen. Der Quaid macht das jetzt eben auch, möchte sich so einen Mars-Urlaub implantieren lassen. Und, da gibt es natürlich dann auch noch Special-Pakete, wo du halt auch sogar Geheimagent und so sein kannst. Bei ihm läuft dann jetzt aber natürlich was schief, vor allem deswegen, weil offensichtlich irgendwie seine Erinnerungen wohl schon irgendwie überlagert worden sind mit anderen Erinnerungen. Und ab da ist dann eigentlich nichts mehr so, wie es war. Seine Frau, die eben von Sharon Stone gespielt wird, die ist in Wirklichkeit auch nicht seine Frau, sondern die arbeitet eigentlich auf der Seite der Bösen. Der Quaid fliegt dann eben zum Mars und da beginnt dann eben dieses bekannte Spiel mit eben, sind jetzt die Erinnerungen echt oder nicht? Und nichtsdestotrotz nimmt eben Arnold Schwarzenegger diesen, also er schließt sich dann den Rebellen an, also er trifft die dort dann eben auch und nimmt diesen Kampf dann eben auf. Und er soll da dann eben auch im Auftrag von diesen Rebellen ja so außerirdische Artefakte aktivieren, damit der Mars eben eine Atmosphäre erhält. Und sobald dann quasi die Atmosphäre, also Sauerstoff da vorhanden wäre, dann wäre eben auch die Macht von diesem Koloniechef Cohegan gebrochen. Also das wäre so ganz kurz der Inhalt umrissen.
Was man nie sieht in dem Film, was mich ein bisschen stört, ist, wie sie von der Erde zum Mars fliegen.
Ja, obwohl es doch diese nette Szene gibt am Flughafen. Ist das der Flughafen?
Naja, man sieht, wie sie halt irgendwie aussteigen oder sowas und dann durch die Zollkontrolle müssen und so ein Quatsch, aber man sieht nie mit der Rakete, wie das ausschaut.
Stört mich jetzt eigentlich gar nicht so.
Wo ist, abgesehen von der fehlenden Rakete, die Wissenschaft in Total Recall?
Ja, da gibt es eigentlich mehrere Sachen. Also ein paar Sachen sind ja auch ganz gut getroffen. Also es gibt ja auch so dieses selbstfahrendes Roboter-Taxi zum Beispiel. Das könnte man sich eigentlich gut vorstellen, dass das vielleicht nicht in der Form, aber dass es dann doch irgendwann einmal sowas gibt. Aber der Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist Terraforming. Okay. Also es gibt ja Kolonien auf dem Mars bereits und zum Schluss passiert ja dann noch etwas, was man Terraforming fast bezeichnen könnte. Das würde ich mir ganz gerne noch kurz genauer anschauen, weil ja momentan die aktuelle Situation am Mars ist ja eher so, dass wir Menschen jetzt nicht dort leben können.
Aktuell ist es sicher wieder Wetterbericht, aktuell ist am Mars gerade schlecht, aber nächste Woche wird es wieder besser. Also das ist
ja, der Sturm legt sich.
Das war seit ein paar Milliarden Jahren so und das wird auch, sofern nichts Außerordentliches passiert, was wir Menschen tun, die nächsten paar Milliarden Jahre so bleiben am Mars, wie es ist.
Genau, eben, also da gehört eben dazu, dass jetzt eben der Luftdruck eben weitaus geringer ist als auf der Erde. Es ist eben die Atmosphäre für uns jetzt nicht atembar. Und, dann gibt es natürlich auch noch die kosmische Strahlung, der man da ausgesetzt ist, weil es ja eben kein Magnetfeld dort gibt. Es gibt globale Staubstürme. Es gibt für uns jetzt keine natürlichen Nahrungsquellen dort. Also ja, alles nicht so leibend für uns jetzt. Und da ist jetzt aber eben die Lösung, ja, Terraforming. Also das ist eben die Idee, dass man quasi einen Planeten so macht, dass er für uns wie eine Erde ist und dass wir auf dem leben können. Und die Idee ist jetzt nicht erst seit Elon Musk angefangen hat mit Nuking Mars, sondern tatsächlich gibt es das schon viel länger, den Begriff. Und was mir natürlich jetzt besonders gut gefällt, ist, dass der Begriff Terraforming auf eine Science-Fiction-Geschichte zurückgeht, und zwar von Jack Williams von 1941, Collision Orbit. Kennst du die Geschichte zufällig?
Sagt mir jetzt spontan nichts.
Ah, okay. Auf jeden Fall ist er der erste Schriftsteller gewesen, der eben Terraforming verwendet hat. Das ist jetzt aber eben die Science-Fiction, aber es gibt eben auch wissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Terraforming, und zwar bereits seit den 60er Jahren. Damals hat Carl Sagan sich Gedanken gemacht, wie man quasi die Venus terraformen könnte, und in den 70ern dann auch Methoden sich überlegt eben für den Mars, und es gibt dann auch von der NASA hat es immer wieder ja, Studienuntersuchungen gegeben, was man da eben machen müsste, um den Mars jetzt quasi Terra zu formen. Und da wäre halt die erste Phase mal natürlich, dass man den Planeten aufwärmt, was jetzt auch nicht so einfach wäre. Also man könnte das vielleicht machen mit Spiegel im All oder dunkles Material auf den Polkappen, damit eben das so, weil das ja aus Eis besteht, dass man das zum Auftauen bringt, oder dunkle Algen, Asteroiden auf den Mars werfen oder natürlich auch, dass man den Treibhauseffekt dann ankurbelt mit FCKW oder eben so Sachen, wie man es bei uns auf der Erde ja sehr erfolgreich macht. Aber in ja, planetaren Größen gedacht ist das halt nicht so einfach, weil erstens müsste man eben dieses Treibhausmittel mal auf den Mars bringen, was sehr viel ist, was man eigentlich auf der Erde gar nicht produzieren könnte, und ja, der Transport wäre halt auch sehr aufwendig, und hinzu kommt, dass das ja alles auch sehr flüchtig ist, also es würde dann auch nicht gleich so bleiben. Ja, und das zweite Thema ist dann natürlich, wir brauchen natürlich eine atembare Atmosphäre, das heißt, selbst wenn wir es jetzt eben schaffen, das gefrorene CO2 aufzutauen, hätten wir jetzt noch nicht eine brauchbare Atmosphäre, also dass dann auch die Zusammensetzung auch von den ganzen Gasen, die jetzt eben am Mars vorhanden sind, jetzt eben gefroren sind, dass sich da dann genau die Atmosphäre bildet, die wir jetzt brauchen zum Atmen, das ist eher unwahrscheinlich. Und das wird aber schon lang brauchen, und bis es dann einmal soweit ist, dass man dann sagt, okay, man kann jetzt Pflanzen ansiedeln, sprich, man hat eine Photosynthese eben für den Sauerstoff und das alles, das dauert nochmal länger.
Das Problem ist ja, dass es immer so einfach klingt, in der Science Fiction sowieso, aber auch bei den Leuten, die die Wissenschaft erzählen, dann wärmen wir halt den Mars auf, dann tun wir da halt die Polkappen abschmelzen und so weiter. Aber auf der Erde, da tun wir das ja, da wärmen wir die Erde auf, wir schmelzen die Polkappen der Erde, und selbst da dauert es lange, obwohl wir da wirklich viele Ressourcen reinstecken. Bin aus mehreren Gründen eigentlich gar kein Fan von Terraforming des Mars. Also ich weiß, dass es das Happy End bei Total Recall ist, aber ich weiß nicht, ob man das in echt erstens, selbst wenn man es könnte, ob ich es dann haben wollen würde, weiß ich nicht.
Ja, also ich bin da ganz bei dir. Also ich finde es von den Überlegungen her sehr faszinierend und von dem her bin ich da immer wieder gepackt von dem Thema. Aber ich glaube, bei mir geht es da halt wirklich um diese theoretischen Überlegungen, was man machen könnte, wie man es machen könnte. Tatsächlich tun ist ja dann vielleicht auch wieder, ist eigentlich dann doch wieder was anderes und da bin ich dann wahrscheinlich auch eher nicht dafür, weil man halt doch nicht weiß, glaube ich, ja, was das wirklich für Auswirkungen hat, an einem Planeten zu formen, wie halt wirklich auch das Recht dazu haben, weiß ich nicht. Also, aber abgesehen davon, glaube ich, wäre es ja sowieso nicht wirklich möglich.
Das Problem ist, also all diese Methoden, die du jetzt gerade aufgezählt hast, also dass man jetzt irgendwie ja Asteroiden auf den Mars draufschmeißt, selbst wenn man das könnten, oder dass man da eben irgendwie was auftaut, das gefrorene CO2 an den Polen, oder dass man da jetzt irgendwelche Treibhausgasfabriken baut und sowas. Also das sind ja alles Dinge, die dann tatsächlich über Jahrhunderte, Jahrtausende aufrechterhalten werden müssen. Mhm. Und das halte ich für absolut unrealistisch, dass wir Menschen irgendwas für Jahrhunderte, Jahrtausende absichtlich quasi tun, ohne damit aufzuhören, weil irgendwann kommt sicher, wer uns sagt, das ist zu teuer, ich habe keine Lust mehr oder sonst irgendwie was. Also das glaube ich nicht. Wenn überhaupt man den Mars terraformen wollen würde, dann müsste man es irgendwie auf eine Art tun, die ein bisschen die Natur imitiert. Also da würde man vielleicht anfangen, dass man da irgendwelche Mikroorganismen aussetzt, die vielleicht ein bisschen in der Lage sind, da in diesem Marsboden unter den Marsbedingungen zu existieren. Wenn die dann irgendwie, müssten dann vielleicht genetisch optimiert sein oder sowas, die könnten sich dann ausbreiten, die könnten sich vermehren und wenn von denen genug rumhängen, dann kann man vielleicht, keine Ahnung, irgendwie welche reintun, die dann auch Sauerstoff produzieren können oder welche Flechten oder sowas. Und wenn man dann irgendwie so ein paar 10.000 Jahre wartet, dann ist vielleicht der ganze Mars von irgendwelchen komischen Flechten bedeckt, die langsam so Sauerstoff vor sich hin produzieren, es langsam ein bisschen wärmer wird. Also dann hat man vielleicht in ein paar hunderttausend oder eine Million Jahre einen halbwegs lebensfreundlicheren Mars. Aber ja, so diese ganze technische Lösung, die ist zwar vorstellbar, aber ich glaube, für uns Menschen nicht realisierbar.
Ja, zu schade, dass wir diese Alien-Technologie nicht kennen, die ja dann Schwarzenegger aktiviert.
Naja, ich glaube, das ist irgendwie doch eine Technik da, wo im Wesentlichen irgendwelche Brennstäbe in das Eis reingerammt werden und dann heizt sich das Ganze auf und dann kommt da halt irgendwie so, ja, Gas, Wasser, Dampf, irgendwas so
raus. Ja, aber das geht ja dann ratzefatz, also das ist ja dann in 2 Minuten erledigt.
Ja, na gut, das so kann man es gar nicht sagen. Also es ist zumindest, wäre jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass jetzt der ganze Mars in 2 Minuten Terra geformt nicht, aber wenn der Schwarzenegger und die ganzen anderen, die dann im Film vorkommen, diese Siedlung, die ist ja unmittelbar auf dieser Alien-Station gebaut. Also wenn da irgendwie Luft rauskommt, dann ist die Luft halt mal vor allem da rundherum. Also das fand ich gar nicht mal das Unrealistischste aus wissenschaftlicher Sicht. Also wenn man akzeptiert, dass die Aliens dann eine Maschine hingestellt haben, die halt irgendwie Luft produziert, dann ist es halbwegs plausibel, dass halt der Schwarzenegger, der da irgendwie 100 Meter neben der Maschine steht, im Vakuum dann nicht erstickt, sondern eben dann noch rechtzeitig die Luft zum Atmen kriegt.
Na, dann sind wir ja froh, dass wir den Arnold Schwarzenegger haben. Der wird uns retten, so schaut's aus.
Ja, der ist auch schon zu alt, der macht das auch nicht mehr.
Ach, verdammt. Wen rufen wir jetzt?
Ja, die Ghostbusters, aber die kriegen das auch nicht hin. Also ich glaube nicht, dass wir es noch erleben werden, dass irgendwelche Projekte zum Mars-Terraforming gemacht werden. Wir können froh sein, wenn wir sehen, dass ein Mensch auf dem Mars rumläuft, solange wir noch leben. Ich wäre schon froh, wenn das, wenn die Zeit dafür noch reicht, dass wir das mitbekommen. Und ansonsten.
Ach, das glaube ich schon.
Ja, aber es haben auch schon Leute geglaubt, die schon längst tot sind, dass sie das noch sehen werden.
Ach, meine Güte.
Naja, muss ein bisschen.
Du bist halt wieder ein funkensprühender Optimist.
Naja, es ist ja Wissenschaft, Science Fiction ist oft optimistisch, aber die Wissenschaft muss realistisch sein. Und so einfach ist es nicht. Aber den Mars sollte man so lassen, wie er ist. Finde ich.
Okay, ja, da bin ich ganz deiner Meinung.
Gut, dann bin ich gespannt, welche Science-Fiction wir in der nächsten Folge hören und ob ich dann wieder etwas dran auszusetzen habe an der Realisierung in der echten Welt.
Naja, ich sage auch diesmal nichts. Vielleicht beim nächsten Mal.
Okay, na dann lassen wir uns überraschen und wir freuen uns auf die nächste Folge Science Frames in 2 Wochen und bis dahin sagen wir Tschüss.
Tschüss, bis bald.
Ja, wie stehst du dazu, Ruth? Soll Mars geterraformt werden oder soll man den einfach so lassen, wie er ist?
Ja, so ein Schwachsinn. Natürlich soll man den einfach so lassen, wie er ist. Kannst du wieder hergehen und einfach einen anderen Planeten irgendwie terraformen, einfach so, also geschweige denn, dass man das, also auch wenn man das vielleicht mal kann, falls man das mal kann. Nee, das ist wieder mal so eine typische anthropozentrische, mega arrogante. Also ich finde es natürlich spannend, die Methoden zu untersuchen, wie man das quasi machen könnte, ist natürlich spannend, aber irgendwie.
Ja, Aber da könnte man Skifahren auf Mount Olympus, ja. Abfahrt, 25 Kilometer lang. Kannst du eine 2 Kilometer Skihütte aufmachen.
Ja, super. Ja, es gibt schon genug, also auf der Erde wird man ja nicht mehr allzu lang Skifahren können. Ne? Also ich glaube nicht, dass das als realistische Methode irgendjemand, nicht einmal heute in unserem im Vergleich mit der Zukunft Cowboy-artigen Zeitalter, sieht das, glaube ich, irgendjemand als ernsthafte Möglichkeit an, dass man das machen sollte.
Ja, ich kann nur wieder auf Elon Musk verweisen.
Ja, na, die sollen Mars einfach mal den Mund halten. Ja, die sollen einfach die Pappen halten, Leute. Geht mir schon so am Nerv die ganze Zeit. Man kann sich nicht von diesen Leuten fernhalten. Ich würde gerne einfach nichts mehr von diesen Leuten hören. Ja.
Zumindest sind wir uns als Universum einig, alle drei, dass wir den Mars nicht terraformen wollen, obwohl es interessant ist. Aber ich weiß nicht, hast du gelesen die Mars-Trilogie von Kim Stanley Robinson?
Nein.
Ist ein absoluter Science-Fiction-Klassiker. Ich habe es erst tatsächlich auch vor kurzem erst gelesen. Ich habe das irgendwann mal angefangen vor Ewigkeiten und aus irgendwelchen Gründen bin ich dann nicht weitergekommen oder habe dann immer was anderes gemacht. Da habe ich gedacht, ich muss das jetzt eigentlich schon lesen, weil es eben so ein Klassiker ist. So in den späten 90ern erschienen oder früher bis späte 90er sind 3 Teile. Und das ist eigentlich genau das, worüber wir gerade geredet haben. Es fängt an so im Mitte 21. Jahrhundert mit den ersten 100 Menschen, die jetzt dahin fliegen, um dauerhaft auf dem Mars zu bleiben. Also es ist keine extreme Science-Fiction, aber es ist durchaus realistische Science-Fiction. Also die landen halt da, bauen sich da ihre erste Basis und dann fängt es eigentlich ziemlich gleich zu Beginn damit an, dass sie diskutieren, sollen wir jetzt anfangen mit Terraforming? Wir könnten da irgendwie so ein bisschen ein paar so Bakterien aussetzen, ein paar so Algen aussetzen, ein bisschen, weiß ich, so Windräder aufstellen, die so ein bisschen Wärme produzieren und sowas. Oder sollen wir das so lassen? Und da entwickeln sich dann sehr schnell so die beiden Lager, die dann den Rest dieses Romans durchziehen, die Roten und die Grünen. Die Grünen sind in dem Fall die, die halt den Mars grün machen wollen. Und die Roten sind die, die sagen, das soll alles so bleiben, wie es ist. Und dieser Konflikt zieht sich halt dann durch durch die ganzen 3 Bände des Buchs. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also es ist aus wissenschaftlicher Sicht immer noch sehr, sehr gut. Also alles, was an Wissenschaft erklärt wird, ist nicht so stark veraltet, dass es einen stören sollte. Es ist auch sehr gut wissenschaftlich gemacht. Natürlich ist es Science Fiction in dem Buch drinnen. Das heißt, das Terraforming, was dann dort passiert, passiert auf die Art, die man sich wissenschaftlich auch denken kann, nur halt auf anderen Zeitskalen und so. Aber es ist wirklich ein wunderbares Buch, vor allem, weil es halt den Mars auf eine Art präsentiert, wie man halt sonst nicht präsentiert bekommt. Also Teile davon könntest du wirklich nehmen und als neues Buch binden und irgendwie so als Reiseführer rausgeben, weil halt das, was die NASA, die ESA, die Leute, die halt irgendwie heute Bilder vom Mars machen und dann irgendwie beschreiben, ja, und das ist der Vulkan und das ist die Ebene und das ist der Krater. Das ist halt alles immer so eine sehr technische Beschreibung. Und da ist es halt wirklich so beschrieben von den Leuten, die da spazieren gehen, die da durchgehen, die da hochkraxeln und so weiter. Und das macht der Kim Stanley Robinson extrem gut. Also man kriegt wirklich ein absolut gutes Gefühl dafür, wie es wirklich wäre, auf diesem Planeten zu leben und nicht nur da irgendwie rumzuforschen. Also kannst du empfehlen, wenn du irgendwie Zeit dafür hast, auch alle, die ihr zuhört, lest diese 3 Bücher, die sind nicht umsonst ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur. Absolut.
Wie heißt es nochmal?
Das ist die Mars-Trilogie. Also die heißt
einfach nur die
Mars. Roter Mars, grüner Mars, blauer Mars sind die 3 Teile.
Alles klar.
Ja, kann ich, gibt's auch, gibt's auf Deutsch, gibt's wahrscheinlich als Hörbuch, also gibt's überall als E-Book, also wo auch immer ihr das lesen wollt. Gibt's auch nicht als Fernsehserie, haben jede Menge Leute probiert, schon das zu verfilmen und die Rechte gekauft und wieder abgegeben, aber noch hat keiner eine Serie draus gemacht. Was mich eigentlich wundert, weil es eigentlich absolut ideales Serienmaterial ist, aber kommt sicher auch noch irgendwann.
Ja, wenn Netflix uns das hört, dann bringen wir sie gleich auf neue Ideen.
Ja, ich weiß nicht, ob Netflix dazu hört.
Der Netflix.
Ja, das war die Science Frames. Jetzt müssen wir noch klären, wo man dich sehen kann. Du bist ja schon wieder heftig unterwegs, vermutlich.
Moment mal, wo sind wir? Ich war heftig unterwegs. Wir sind am 26. September. Ja, jetzt war ich gerade irgendwie auf Megatour im schönen Vorarlberg. Im Montafon war ich unterwegs. Es war sicher wunderschön. Das weiß ich jetzt schon.
Vorarlberg ist immer schön.
Ist immer schön, ja. Die Leute sind auch nett. Also Leute sind überall nett, aber da, ja, gute Erfahrungen gemacht auch bis jetzt. Und ja, jetzt bin ich wieder zurück und was mache ich? Ah, am 29. fahre ich nach Graz. Am 29. September werde ich auf der European Researchers Night im Universalmuseum Joanneum in Graz mit dem Planetarium zu begutachten sein. Also nicht, braucht es nicht mich begutachten, sondern den Weltraum. Und wir machen dort irgendwie so, ja, kurze Shows. Es geht irgendwie von 15 bis 20 Uhr, glaube ich. Und wir machen irgendwie so halbe Stunde Shows so hintereinander. Also das wird auch irgendwie ein bisschen intensiv, aber gut. So ist das Leben. Und dann habe ich mir danach tatsächlich eine Woche freigenommen.
Um den Tag der Deutschen Einheit zu feiern.
Den Tag der Deutschen Einheit gebührend zu zelebrieren. Ja. So ist es.
Das ist ein Insider-Witz. Kannst du den aufklären oder nicht, je nachdem.
Na, das sollen die Leute selber aufklären, wenn sie das Bedürfnis haben, da was aufzuklären.
Ich habe tatsächlich ein paar Möglichkeiten, wo man vorbeikommen kann zu Veranstaltungen. Und zwar gibt es das erste Mal die Möglichkeit in Perchtoldsdorf. Das ist so ein Stückchen südlich von Wien. Da gibt es die Burg Perchtoldsdorf. Und da wird am 2. Oktober eine Show der Science Busters stattfinden. Da kann man gerne kommen und sich das anschauen. Danach gibt es am 6. Oktober in Wiener Neustadt, was noch ein Stück südlicher ist als Perchtoldsdorf von Wien. Da gibt es eine Show der Science Busters, die aber, so wie ich das sehe, nur für Schulen ist. Aber ich weiß nicht, da kann man, glaube ich, auch Karten kaufen, wenn man eine Schule ist. Ich kenne mich da gar nicht so aus. Nach der Schulvorstellung gibt es auch noch eine Jugendvorstellung, wo man sich ganz normal Karten kaufen kann. Also am 6. Oktober in Wiener Neustadt und am 7. Oktober auch in Wiener Neustadt gibt es eine Jugendvorstellung, wo man dann tatsächlich auch normal Karten kaufen kann. Kann man auch als Erwachsener mitgehen. Muss halt ab und zu irgendwie so cool und sowas sagen und lol, damit man nicht auffällt, wenn man kein Jugendlicher ist, aber man kann schon.
Cool, ja genau. Wenn man cool sagt, fällt man sicher nicht auf. Ja.
Was sagt die Jugend heutzutage? Nice.
Mich fragst.
Am 8. Oktober sind wir in Orpheum in Wien. Da braucht man sich nicht verstellen. Da kann man einfach ganz normal, so wie man ist, als erwachsener Mensch hingehen und sich unsere Science Busters Show anschauen. Und danach kommt dann eh schon wieder die nächste Podcast-Folge, wo ich dann erklären werde, dass ich in Linz, in Puchheim in Deutschland und anderswo sein werde. Ansonsten habe ich nichts davon. Doch, falls jemand, das kann ich eigentlich noch nicht ankündigen, weil ich es noch nicht exakt weiß, falls jemand in der Umgebung von Krems ist und am 30. September ein Fußballspiel der letzten niederösterreichischen Liga anschauen möchte.
Das hast du jetzt sehr, sehr schmackhaft gemacht.
Ja,
die letzte Liga von allen.
Ja, es ist halt die letzte Liga, kann ja auch nichts machen. Aber in dieser zweiten Klasse Wachau spielt der USV Furt gegen den Eisenbahner Sportverein Vorwärts Krems. Und es kann sein, es ist noch nicht fix, es kann sein, dass da ein bisschen etwas mit Science Buster passiert oder auch nicht. Wenn ihr da kommen wollt, kommt auf jeden Fall hin. Der Sportplatz in Furt ist sehr, sehr schön. Es ist einer der Sportplätze, wo es den besten Wein gibt für Fußballplätze. Also so guten Wein kriegt man auf kaum einem anderen Fußballplatz wie beim USV Furt in der Wachau. Da ist schönes Wetter, es ist schöne Stimmung. Kommt da hin und vielleicht bin ich auch da. Ja, das war das, was ich ankündigen wollte. Mehr habe ich dann in der nächsten Folge anzukündigen. Was wir jetzt noch zu verkündigen haben, ist der Dank
Dankesworte für
die Leute, die uns was gespendet, überwiesen, unterstützt haben.
So ist es. Und es ist jetzt nicht allzu lang her, seit dem letzten Mal, dass wir aufgenommen haben. Insofern ist die Dankesliste nicht wahnsinnig lang. Wir sagen aber trotzdem, nichtsdestotrotz, einen nicht weniger herzlichen Dank an die Spenderinnen, die uns seit dem letzten Mal mit Geld versorgt haben. Und zwar sind das Michaela, Christoph und Matthias. Ganz herzlichen Dank
euch. Vielen, vielen Dank an euch. Das hilft uns, das freut uns, weil, gesagt, das ist durchaus auch Arbeit, die hier anfällt. Kosten fallen an, um das ganze Zeug zu bezahlen, die Software, das Hosting, die Hardwarekosten und so weiter.
Von unserer Zeit gar nicht zu reden.
Drogen für Ruth, damit sie sich vorstellen kann, was vor dem Urknall war.
Die fallen ziemlich ins Gewicht. Ja.
Die machen den größten Posten aus dem Budget. Ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Das freut uns. Wie gesagt, es freut uns auch immer, wenn ihr den Podcast bewertet bei den diversen Podcast-Plattformen. Wenn ihr da nicht nur Bewertungen abgebt, sondern auch Kommentare schreibt. Das kriege ich jeden Montagabend, kriege ich eine automatisierte E-Mail, wo dann immer drin steht, wie viele neue Bewertungen gekommen sind bei Spotify, bei Apple Podcast, wie viele Kommentare gekommen sind, wie hoch wir in den diversen Astronomie- oder Science-Charts gestiegen sind. Also da freue ich mich dann. Meistens freue ich mich, weil meistens ist es gut, aber ich freue mich immer am meisten, wenn dann wieder neue Kommentare auftauchen in diesen Plattformen. Und das, wie gesagt, freut nicht nur mich, das freut auch die Algorithmen, die Podcasts verbreiten, weil wenn die sehen, da gibt es Kommentare, dann wird der Podcast gleich viel mehr Menschen vorgeschlagen als vorher und dann gibt es mehr Menschen, die uns zuhören. Und das freut uns am allermeisten. Das heißt, wenn ihr weder die Möglichkeit habt, uns was zu spenden, noch Bock habt, irgendwelche Kommentare zu schreiben, dann hört den Podcast an und erzählt anderen davon. Das ist das Beste, was ihr tun könnt.
Genau, und ihr könnt euch auch einfach irgendwie in den Kommentaren übers Wetter unterhalten, wenn es sein muss. Also
genau.
Wir sind da nicht so.
Wenn ihr uns Fragen schicken wollt, dann macht das unter der E-Mail-Adresse fragen@dasuniversum.at. Wenn ihr uns was sagen wollt, was keine Frage ist, dann macht das unter hello@dasuniversum.at. Und während wir das hier aufnehmen, kam gerade eine Nachricht, nämlich von Manfred, dem wir eine Ansichtskarte, einen Gruß vom Universum geschickt haben, denn die Postkarten, die lange, lange versprochenen Postkarten, die lange rumlagen, die sind letzte Woche endlich auf die Reise gegangen und bei vielen schon angekommen, wie ich den Nachrichten entnehme. Und Manfred hat uns eine sehr nette E-Mail geschrieben und wir freuen uns darüber. Wenn ihr auch Postkarten haben wollt, ja, die gibt's bei Spenden gibt es bei Steady, Patreon und anderen Spendenaktionen, wo ihr uns zu eurer Adresse zukommen lassen könnt. Dann kriegt ihr auch einen Gruß vom Universum per Postkarte. Und der letzte alles Gruß.
In den Shownotes, oder? Ja,
genau, in den Shownotes auf dasuniversum.at, da findet ihr alle Infos. Und ja, der letzte Gruß, den wir noch haben, ist der, den wir sagen, bevor das Outro kommt, oder?
Ja, ich glaube auch.
Dann machen wir das und verabschieden uns bis in 2 Wochen und sagen Tschüss.
Herzliche Grüße. Mhm.